Witz und so.
Mit dem als Launcher mit einem Lautsinn vom Alphenblock.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Bisschen Wölfe,
guten Abend.
Miteinander. So, dala. Es gab letzte Woche so halbgare Gerüchte, so iPad wird angekündigt. Mhm. Ja, und weiß nicht, was soll denn da schon kommen? Und tatsächlich wurde nur angekündigt, neuer Pencil fürs iPad. Und das ist schon lustig, weil es gibt jetzt, ich suche das gleich nochmal raus, diese lustige Tabelle von Features von den verschiedenen Pencils, der Pencil 1 mit Lightning dran, und dann kam aber für den Pencil 1 fürs iPad 9 kam ja letztes Jahr noch so ein Lightning auf C-Adapter, glaube ich, oder so ein Ding, ne? Mhm. Und es lag ja sowieso schon dieser Lightning auf Lightning-Adapter dabei manchmal, den man sofort verloren hat. Und dann gibt es den Pencil 2, der magnetisch an die Seite von den Pro-Geräten dran passt und an die neueren Geräte, die halt die flache Seite oben haben, wo sie induktiv laden können. Aber jetzt gibt es noch den neuen Pencil. Der hat auch eine neue Klappe hinten, kannst du USB-C reinstecken und auch lustige Photoshops, wo dann Leute statt dem USB-C in einem neuen Pencil einen 30-Pin reingeshoppt haben, was sehr lustig aussieht,
ja.
Was sie auch bauen sollten,
ja, bitte. Ja, das wäre ziemlich gut.
Und der hat halt jetzt wieder, diese Feature-Matrix ist fantastisch, weil der kann halt jetzt andere Sachen als der eine und wieder andere Sachen als der andere, und er kostet jetzt irgendwie $80, 85 Euro, glaube ich. Und das ist jetzt der billige neue für Education vermutlich, ja, oder Leute, die halt nicht 120, 150 für den anderen, und also es ist ja auch, ist ja nicht mit jedem Gerät kompatibel, es macht völliger Unsinn.
Naja, doch. Also ich gebe dir prinzipiell erstmal recht. Also drei Pencil aus der Vogelperspektive betrachtet, einfach völliger Unsinn für iPads. Also ernsthaft. So
zwei sind eigentlich schon Unsinn.
Ja, zwei kannst du vielleicht noch so rechtfertigen, nach so alt, neu und so weiter. Aber, aber weißt du, jetzt ein Feature-Set zu bringen, was halt echt nur ein paar Euro günstiger ist, und das war ja ein Marktsegment, was auch durch einen anderen Pencil, durch den Logitech Crayon beispielsweise, abgedeckt war. Warum Apple da jetzt so komisch reinspringt mit diesen drei Modellen? Also stell dir mal vor, du hast irgendwie drei verschiedene Trackpads für Desktop-Mac oder so. Also es ist ein bisschen komisch, diese Zubehörwelt. Ich meine, wie sie entstanden ist, das ist uns ja allen irgendwie bewusst. Ja? Also dass es zuerst die erste Generation gab, die so kugelrund vom Tisch gerollt ist und diese Kappe hatte, die man, Leute scheinen die verlegt zu haben. Ich kann das verstehen, dass es solche Leute gibt. Ich kann nicht verstehen, wie man das verlieren kann, aber das ist eine andere Geschichte. Den hat man ja direkt am iPad selbst, am Lightning-Anschluss geladen. Und dann die zweite Generation, die hat schon viel, viel Sachen besser gemacht. Also dieses Matte und diese eine angeschrägte Kante und das von Timo schon angesprochene Laden an dem iPad selbst, das war schon alles schön. Das kann der neue Apple Pencil, der keine weitere Ausdifferenzierung als USB-C trägt,
es gab
nicht beispielsweise.
Es gibt ja, bisher gab es Apple Pencil, der wurde dann später umbenannt in Apple Pencil 1, dann Apple Pencil 2 und jetzt Apple Pencil USB-C, weil 1, 2 USB-C.
Man hätte ja auch The New Apple Pencil machen können, so in Line mit dem damaligen iPad.
Naja, aber also die spannende, oder das, was man ernsthaft mal auf den ersten Metern kritisieren kann, ist, dass ich dir jetzt auch aus dem Kopf nicht sofort und mit Augen zuhalten sagen könnte, welches iPad zu welchem Pencil passt. Und das ist sicherlich ein Problem. Also ich hoffe, die Apple Store-Mitarbeiter sind gut geschult und können das mit Augen zu fehlerfrei dann aufsagen, wenn jemand sagt, er würde gerne einen Apple Pencil haben. Weil das ist im Verkauf ist das durchaus eine Herausforderung, dass das nicht eindeutig ist. Also das Apple Pencil, dass man selbst von einem Line-Up spricht bei Apple Pencil, ist halt einfach falsch. Das muss man schon sagen. Das ist einfach falsch.
Na, die Pressemitteilung ist überschrieben mit Apple führt einen neuen Apple Pencil ein und bringt dadurch mehr Wert und Auswahl in das Line-Up.
Aber der kann ja nichts anderes als der vorige, oder?
Der kann weniger,
das ist ja
der Witz. Der Witz ist ja, dass dieser neue Pencil, hat eben keine Pressure Sensitivity, keine Druckempfindlichkeit. Und
was der erste schon konnte.
Was der erste hatte, genau.
Ja, schau mal, das habe ich nicht mal gerafft. Das ist ja wirklich völlig albern.
Immer wenn in den Pressemitteilungen More Value steht, dann heißt es, irgendwas ist rausgeflogen an Features und es ist günstiger geworden. Also günstiger, in Anführungszeichen, geworden.
Stark.
Nicht wahr?
Und du kannst den zum Beispiel nicht graviert bekommen, weil das irgendwie auch 20 Cent kostet und das wollen sie sich da nicht. Der Double Tap für Dingens fehlt. Double Tap haben wir jetzt hier in der Watch-Kringel dann bald, und hier haben wir Double Tap auf dem Stift. Und er unterstützt aber Hover auf iPad Pro, aber nicht auf den, weil die alten iPads, die können nicht Hover zum Beispiel. Mhm. Und das ist ganz komischer Käse. Und das, also ich nehme auch an, dass das schon stimmt, was die Leute jetzt schreiben, so. Das ist halt dem Ding geschuldet, dass sie die alten iPads nicht einfach absägen, sondern das bleibt halt, die alten iPads bleiben für preissensitive Kunden und für Education im Programm und werden halt ewig weitergeschleift.
Und für die brauchst du dann halt einen Pencil, der doch funktioniert.
Da brauchst du auch einen Pencil, und der halt soll da wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Dann haben sie halt dieses eine Feature Pressure Sensitivity rausgeschmissen, wo ich mir echt auch nicht vorstellen kann, was kostet das denn in der Herstellung? Ja, also das ist doch nur...
Das ist halt irgendein Hallsensor, der da rein muss.
Was kann der denn kosten? 5 Cent oder 30? Ja, also.
Ja, wahrscheinlich, ja, bei den Mengen, die Apple abnimmt, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich hatte da ein bisschen Erfahrung, was so Hallsensoren kosten, aber die, whatever.
Ja, ja, also das ist schon ein bisschen komisch. Und die Frage, die sich dann halt anschließt, ist die Frage an das iPad-Lineup. Und ja, was nimmst du denn jetzt? Wann kriegst du denn neue iPads? Und wann schmeißt Apple beim iPad den Homebutton und das alte Design raus?
Ja, ich meine, diese Diskussion, dass die da angeschlossen wird, ist natürlich von uns Computerleuten immer gerne gleich fortgesetzt. Also ich gehe darüber, also ich habe dieses iPad-Lineup ja auch letztes Jahr schon kritisiert, dass es einfach nicht klar und intuitiv genug ist. Aber an einem iPad-Lineup hat sich letztendlich nichts geändert, und mit dem Pencil ändert sich natürlich auch nichts daran. Also man kann natürlich immer noch mal wiederholen, dass das ein bisschen unklar ist und dass sich große Überschneidungen dort finden, aber letztendlich hat sich natürlich nichts geändert. Die Ankündigung ist auch ein bisschen besonders von dem Pencil, weil halt sonst nichts angekündigt wurde. Das muss man, glaube ich, mal so festhalten. Also ein Pencil voranzukündigen ist ja nicht mal eine Sache irgendwie, die jetzt verfügbar ist. Ist nicht mal ein Testmuster verfügbar, sondern die kommen im November, kommt ein neuer Pencil. Also Apple schneidet sich da auch selbst jetzt vielleicht so minimal in die Verkäufe, wenn jetzt neue Nutzer auf einen neuen Pencil warten, der more value ist, also ein bisschen günstiger dann ist. Aber also es ist ein bisschen krude Ankündigung mit einem Pencil neu angekündigt, ohne neue iPads. Also das hätte sich schon gut kombinieren lassen.
Der Pencil, der ist halt ein Jahr zu spät dran. Den hätten sie vor einem Jahr haben müssen. Und deswegen haben wir dann diesen albernen C auf Lightning Adapter für den alten Pencil bekommen.
Ja, ja. Also diese Adapterkabel-Geschichte. Obwohl, da konnte man so ein bisschen ja, also ich meine, man konnte diskutieren so ein bisschen, ja, das war halt ein iPad, was so günstig sein musste, dass du vielleicht das Zubehör, dass es eher ein iPad ist, was du ohne Zubehör kaufst. Aber der Adapter, der war der war so ein bisschen lächerlich schon, muss man schon sagen. Aber warum der Pencil nicht fertig war, ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die man Apple intern führen sollte, weil das klingt nach verstolpert schon. Also ein Jahr zu spät damit zu kommen, ist schon. Und das iPad selbst, die 10er Generation, die hat ja USB-C bekommen. Du hast dir ja die 9er noch gekauft, Timo, mit Lightning. Das letzte, ja, das günstigste iPad im neuen Design mit dem USB-C-Anschluss, das ist ein sehr, sehr gutes iPad, das muss man echt sagen. Das Problem ist, es passt halt auch nicht auf die geringste Preismarke, die Apple gerne dort sehen wollen würde. Deswegen behalten sie ja diese alten Geräte länger im Portfolio. Und das kommt jetzt zum Ausdruck in so einem Pencil-Line-Up, was wir jetzt vor uns haben. Und das ist ein bisschen, man kann das alles besser zusammenschieben, definitiv, und es würde mehr Sinn machen. Letztendlich, wenn man es beim Kauf einmal erklärt oder wenn man halt beim Checkout-Prozess online sagt, irgendwie willst du auch einen Pencil dazu und Apple legt halt gleich den richtigen Pencil bei, dann ist es halt, ja, dann ist es halt einmal unklar vielleicht, aber letztendlich auch nicht irgendwie so schwierig.
Schauen wir uns das Lineup, so wie es jetzt da steht, nochmal an. Wir haben jetzt iPad Mini für $500, dann iPad 9 für $330, iPad 10. für $450, iPad Air für $600 und iPad Pro $800. Das ist alles viel zu viel, weil es ist, ich weiß nicht, was man da empfehlen soll. Ich möchte mir jetzt ein iPad kaufen. Was machst du denn? Es ist die nicen neueren mit Face ID, die sind halt sehr, sehr teuer und machen nur minimal mehr als das 9er mit dem Homebutton. Dafür ist das Homebutton und Lightning und Zeug ist halt alt und ein bisschen durch. Und das Mini ist halt sehr klein, dafür sehr teuer. Es macht wenig irgendwie.
Also es gibt ja noch was dazwischen sogar. Es gibt ja den Homebutton und dann gibt es den Homebutton mit Touch ID und dann gibt es Face ID. Ja, also ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich diese Grafik geteilt habe, aber ich habe auch mal so durchgestrichen aus dem Line-Up, was ich da rausstreichen würde. Das iPad Mini steht halt für sich alleine. Das ist halt so von der Größe halt genug abgesetzt, dass es meines Erachtens da existieren kann. Das ist halt sehr alt schon, ne? Und das, da halten sich halt auch die Gerüchte, dass nächstes Jahr da einfach, oder vielleicht dieses Jahr halte ich für unwahrscheinlich, aber man kann sich auch überraschen lassen, dass da einfach so ein neuer Display-Treiber reinkommt, der das noch so ein bisschen besser macht und vielleicht neuer Chip. Und dann hast du halt ein sehr breites Mittelfeld. Das ist sehr breit aufgestellt und Apple mag halt scheinbar diese Preismarke von $330. Mhm. Und anscheinend muss man dann vielleicht auch so rückblickend sagen, ist das 10. Generation iPad, wenn es diese Preismarke nicht erreichen kann, ist es so ein bisschen falsch konstruiert. Also wenn es die nicht erreichen kann oder soll, dann ist es halt, falsch gedacht vom Start weg. Also ich hätte schon erwartet, dass sie das iPad 9. Generation lange rausschmeißen und da das neue Design, selbst wenn sich zwischen dem iPad 10. Generation mit dem kantigen Design und dem iPad Air, wenn es gleich aussieht, da gibt es Unterschiede, die den Aufpreis dann auch rechtfertigen. Also ich weiß nicht, ob Leo mir zustimmen würde, aber Leo würde auch auf jeden Fall auch das iPad Air dazu tendieren, wenn du zwischen diesen zwei Geräten wählen solltest. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr dann mal festgestellt, weil das Bildschirm ist besser etc. Gibt es schon Abstufung. Aber ja, also da, wie gesagt, zwei, drei Geräte kannst du da rausschmeißen aus dem Line-Up, aber dann meines Erachtens ist es okay.
Hörer hat mir ein Video geschickt von irgendeiner Segelveranstaltung, wo sie so Videoreporter auf die Segelschiffe mit, also ein Segelrennen, ja, auf die Videoreporter mit auf die Schiffe drauf schicken. Und das ist halt so ein Schiff, so groß wie eine Badewanne, und da sind irgendwie 10 Leute drauf, inklusive dann Videoreporter, und es fährt halt durch das schlimmste Wetter, und die ganzen Leute werden nur hin und her geschüttelt. Und die eine sagt da, das Einzige, wie ich da auf dem Boot Video schneiden kann, ist mit dem iPad. Das habe ich eingesehen.
Freund Felix macht genau dasselbe, und der würde das unterstreichen und unterschreiben. Und der bearbeitet zum Beispiel dann halt auch seine Fotos in Lightroom auf dem iPad.
Ja, du hast halt da immer das nette Display dabei, also bei den größeren halt mit dem Farbraum P3 und Zeug. Das kann schon, für so Nischendinger kann das schon sein, aber ich weiß auch nicht mit dem Chip. Sie tun halt jetzt in das Air, tun sie den M1 rein, in das Pro tun sie den M2 rein. Und was nimmst du denn? Merkst du den Unterschied? Wahrscheinlich für die meisten Sachen nicht. Für manche Sachen kann es halt sein, dass du das dann doch brauchst. Und ich weiß jetzt nicht, wie die RAM-Ausstattung ist. Da kannst du auch an irgendwas dran rennen.
Ja, die RAM-Ausstattung, die ist schon was bei den M1 oder M2 iPads auch nach mehr Speicherplatz dann entsprechend höher ausfällt. Und das kann schon einen erheblichen Unterschied machen. Also gerade wenn dieser Kunstschiene und große Bilder und viele Ebenen und so weiter zu Hause bist. Also da, und Stage Manager, also Systemfunktionalität knickt ja auch weg, wenn du nicht auf den neueren Geräten bist.
Ja.
Also, ich finde, die iPads kann man mehr aktuelle Chips und mehr RAM reintun. Darf keine Obergrenze kennen. Da sollte Apple sich auch nicht irgendwie zu schade sein, da irgendwie bei den 8 GB, die meisten populären Speichergrößen enthalten sind, zu geizen, weil sie können ja auch in dem ganz teuren Modell können sie auch die 16 GB RAM reintun. Das wäre mal zu überdenken. Und dann wäre halt eine Überlegung gewesen, dass man die Pencil zum Beispiel für die kleineren Geräte vielleicht einfach alles streicht, ja. Ich weiß, dass es halt nicht clever ist, weil diese Pencil, ich glaube, die haben eine schöne Marge einfach. Und wenn du die auch für alle Geräte verkaufen kannst, dann ist das natürlich umso besser. Es kommt halt jetzt zu dieser meines Erachtens ganz komischen Situation, dass du dieses alte 9. Generation iPad hast und dann auch noch die Apple 1. Generation Pencil im Programm führen musst. Und deswegen hast du 3 Pencil und dann kommt es zu dieser komischen Situation, dass du eine Woche im Herbst hast hier 2023, wo du Apple Pencil ankündigst per Pressemitteilung. Also es ist ein bisschen komisch. Die Geräte selbst, die sind ja auch alle schon nicht aktualisiert worden dieses Jahr. Ist ja, ich glaube, kein neues iPad dieses Jahr gekommen. Mhm. Wenn wir jetzt mal China, ESIM, iPads irgendwie ausklammern, die ja eventuell erschienen sind. Also deswegen, das ist ein komisches iPad-Jahr, muss man sagen. Und mal gucken, ob, also wo Apple da reingerannt ist, weiß ich nicht genau, was jetzt dazu geführt hat, dass wir dass wir in dieser komischen Situation sind.
Ich weiß auch nicht, wie man das mit der Vision Pro irgendwie zusammenbringt, weil zum einen sagen sie ja schon, oder es hört sich so an, als wäre die Vision Pro Hardware eigentlich schon lang fertig entwickelt. Und auch die Units, die sie jetzt bei den Developer-Veranstaltungen benutzen, die sehen relativ final aus. Man weiß nicht wirklich, ob sie komplett final sind oder nicht. Keine Ahnung. Aber wieso gibt es denn dieses Jahr kein neues iPad? Oder ist das auch, also meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass das iPad bei Apple schon auch so ein bisschen abgeschrieben ist. Das bringt einen Haufen Geld rein, ja, weil das verkauft sich ja schon. Und das hat auch seine Nischenanwendungen. Aber ich glaube so, dass das bei Apple intern schon auch klar geworden ist, seit dem Umstieg auf die Macs, dass das iPad in so einer Sackgasse steht. Und sie versuchen und wurscheln ein bisschen rum und Stage Manager hier und irgendwelche Späße dort, aber so richtig dahinter. Und es ist ja auch, was hast du denn davon, wenn du jetzt ein iPad Pro mit M3 stattdessen? Ja, also der Schritt ist ja sehr klein. Ne?
Wir haben halt so ein bisschen das Problem und mich eingeschlossen, wir sind halt nicht in dieser Zielgruppe, die das iPad halt für ganz spezielle Tätigkeiten benutzt. Und wir kommen so aus dieser Computerperspektive immer auf das iPad zu sprechen. Und die kann es halt nicht allumfassend greifen, muss man sagen. Weil also wenn du so aus Künstlerperspektive drauf schaust und so Leute, die zeichnen beispielsweise, jetzt gerade wo das aktuell mit dem Pencil ist, die sehen da halt schon extreme Unterschiede bei den Tablet-Generationen. Und deswegen, das iPad hat viele, viele sehr man würde wahrscheinlich Nischenanwendung sagen, Einzelanwendung, Einzeljobs, die es halt viel, viel besser macht, als irgendein Laptop das jemals kann, aufgrund seines Formfaktors allein. Und die werden halt oft übersehen. Aber es sind halt so, wenn du in dieser Bereich arbeitest, wenn du diese Zielgruppe bist, dann ist es einfach ein Gerät, abgeschrieben würde ich halt wie immer nie unterschreiben, weil ich glaube, diese Zielgruppe gibt es einfach und die ist auch sehr wichtig für Apple und ich glaube, die wird einfach bleiben und dass die Geräte dann irgendwann mehr können zu einem Allrounder-Computer werden, das ist sicherlich ein Weg, der hoffentlich gedacht wird, weil ich will den ja auch haben. Also ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der einfach sehr gerne beide Betriebssysteme, also wenn wir jetzt mal iOS ausklammern, das sowieso, aber iPadOS und macOS gleichzeitig verwendet. Und ich habe halt meine Screens auf dem iPad. Und immer wenn halt irgendwas am iPad dann nicht funktioniert, dann logge ich mich halt auf meinem laufenden Mac ein, mache die da und dann bin ich zurück wieder in iPadOS, was ein das ist ein sehr, sehr ruhiges, total angenehmes Arbeitsklima dort. Da gibt es nicht irgendwie, weißt du, so wilde Fensteranordnung, Pop-Up-Geschichten und so weiter, sondern da ist einfach ruhig, da bist du zu Hause, da fühlst du dich wohl und so weiter. Und für diese hektischen Aufgaben, wenn du Kaffee in der Hand hast und arbeiten musst und so weiter, gehst du kurz zum macOS und dann gehst du wieder zurück.
Ja, so richtige auf die Arbeit, Couch. Ne? Also,
ja, genau.
Das ist aber auch Cheaten. Mit VNC ist wie ein Cheat. Das ist so eigentlich nicht erlaubt.
Ja,
das stimmt. I disagree. Warum sollte das nicht erlaubt sein? Wir alte Diskussion, ja, sehr alte Diskussion, aber was wäre denn, wenn du halt die Möglichkeit hast, nicht nur ein VLC zu machen, sondern wenn du halt da echt einen Schalter umlegen kannst und dann hast du dann macOS laufen.
Das wäre schon
dann wird plötzlich dieses Gerät mit diesem einen Feature, was ja nur ein Software-Feature letztendlich ist, weil die haben die gleichen verdammten Chips, da geht einiges. Mit diesem einen Feature würde dieses Gerät für diese, Computerperspektive sehr viel, viel attraktiver werden.
Es ist halt, und das machen sie jetzt nochmal, auch mit der Vision Pro, die Vision Pro ist ja nur ein iPad zum Aufsetzen. Ja, was machst du dann am Schluss damit? Ja, wenn die eingebauten Apps die Vision Pro tragen, okay, cool. Mhm. Aber wieder das, sie haben jetzt nochmal Developer-Dingens für New York und Sydney hinzugefügt, weil die haben am lautesten geschrien, nämlich an der Ostküste und in Australien, haben sie am lautesten geschrien, dass sie halt nicht in Flugzeuge steigen möchten, um Developer-Dings da wahrzunehmen. Und ich denke auch, daraus kann man lesen, dass da einfach nicht genug Leute auftauchen. Also ich habe jetzt niemanden gehört, der quasi abgelehnt worden wäre. Ich habe niemanden heulen hören, oh, ich habe keinen Platz bekommen im Developer. Mhm. Wie nennen sie es denn? Developer Vision Pro Labs, genau.
Ja.
Habe ich jetzt niemanden gehört, der gesagt hat, ich wäre nicht reingekommen. Also ich glaube, da ist einfach wenig, also so wenig Interesse, kann ich mir vorstellen. Und das sieht da halt schlecht aus für die zukünftige Softwareverfügbarkeit auf der Vision Pro. Aber gut. Kaufberatung, iPad Pro, wo kommt denn der M3? Wann kommt denn der um die Ecke? Auch in die Macs?
Ja? Nee, nächstes Jahr. Ja, ja, nächstes Jahr auf jeden Fall.
Und also dann halt auch dafür ins iPad Pro rein. Also jetzt für Weihnachten würde ich jetzt nicht mehr auf neue iPads setzen und auch keine neuen Macs wahrscheinlich.
Mhm. Auf keinen Fall. Also wenn du bedenkst, dass das iPad Air, MacBook Air jetzt diesen M2 bekommen hat, dieses Jahr, dann war eigentlich klar, dass da jetzt nicht irgendwie ein MacBook Air mit M3 direkt dahinter irgendwo wartet. Also man kann ja zum Beispiel sich Gedanken machen, was die iMacs angeht. Die iMacs sind ja noch auf dem M1 unterwegs. Was da wohl schiefgelaufen ist, warum die nicht irgendwie diesen Sprung auf die zumindest M2-Prozessoren, wenn nicht M2 Pro-Prozessoren geschafft haben. Das ist durchaus ein bisschen zum Verwundern. Aber nächstes Jahr ist definitiv erst M3-Zeug dran. Und dann da bin ich mal gespannt, ob alle einfach den Schwung kriegen oder ob es so zerstückelt bleibt irgendwie, weil es ist ja noch nicht eine einheitliche Linie einfach zu sehen, so wie beim iPhone, wo du einfach weißt, okay, nächstes Jahr im Oktober gibt es da das neue Gerät und da ist irgendwie eine Nummer hochgezählt worden und ein neuer Chip drin und dann kann man sich darauf verlassen.
Ja, und wir haben ja auch beim letzten Jahr mit den iPhones, da war ja auch so die Trennung von den Chips zum ersten Mal drin, dass das 14 und das 14 Pro einen anderen Chip bekommen hat. Und wer weiß, wie sie ihre Siliziumproduktion da skalieren können und was da das Bottleneck ist, weiß ich auch nicht. Ja, aber grundsätzlich wäre ich auch an so einem iMac interessiert, aber halt die Frage so, den gibt es ja bisher nur in einer Displaygröße. Kommt da noch ein zweiter großer iMac hinterher? Da Gerücht sagt jetzt in 2 Jahren vielleicht großer iMac hinterher. Mhm. Ja, mit 27, 32 Zoll, was auch immer, Riesending. Ich weiß auch nicht, ob es dafür wirklich einen Markt gibt, weil es ist dann auch so ein bisschen, weißt du, Basti, so ein bisschen komisch in im Mac-Lineup dann auch drin. Dann hast du diesen sehr großen Bildschirm angeflanscht an einen zu schnell veraltenden M3, M4, was auch immer da reinkommt. Mhm. Und Connectivity weiß ich auch nicht, kriegst du da deine 6 Thunderbolts wie an einem Studio oder nicht? Es ist halt
schwierig.
Und für wie viel kannst du das Ding verkaufen? Weil das wird so ein großer Bildschirm, ist halt dann in bildschirmmäßig in XDR-Regionen und du kannst halt, dann müsstest du mit dem Rechner irgendwo auch knapp bei 10 anfangen. Mhm. Und das wäre ein bisschen sehr teuer. Ist ganz interessant, ein Hörer hat darauf hingewiesen, dass im Mediamarkt in der Ramschgrube, dass dort zumindest in seinem Mediamarkt ein Studio-Display, ein neues, stand. Wieso verramscht der Mediamarkt Studio-Displays für knapp halben Preis? Das ist halt. Und dann habe ich ihn gefragt, was für eine Firmware kam denn da drauf? Und das war das allererste Update, was da drauf war. Also der stand da seit 2 Jahren in diesem Laden und wurde nicht verkauft.
Okay. Überrascht sich.
Nein. Aber gut. Es ist.
Na, zum halben Preis überrascht mich schon irgendwie.
Also. Ja, gut, aber ich meine, also irgendwann musst du natürlich als Laden auch mal sagen. Jetzt ist mal Butter bei der Fische, jetzt müssen wir das Ding auch mal loswerden, weil das staubt nur ein und es muss dauernd geputzt werden, irgendwer fingert dran rum, aber kaufen tut's halt dann doch keiner. Also ich wüsste ja schon wirklich super gerne, was die Verkaufszahlen davon sind.
Ja,
und also du kannst sowas ja auch nicht ewig rumstehen lassen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 2 Jahren jemand kommt und sagt, alles ist gut und am Schluss kannst du es ja eh abschreiben, dann ist das alles völlig wurscht, wie du es verkaufst, Hauptsache es geht dann irgendwann raus. Und ich meine, selbst für einen halben Preis ist es noch ein teures Display im Vergleich zu vielen anderen. Das mag ein nices Display sein, mit einer Witzkamera drin, aber insgesamt ist es halt teuer.
Die ist jetzt viel besser geworden mit macOS Sonoma.
Ist das so?
Nee, aber du hast jetzt so Manuals Controls nochmal nachgeschoben, ja, mit dem großen Betriebssystem-Update kam es auf ein Display-Update wieder.
Also ich glaube, das war kein Aussteller, was der Hörer gesagt hat, sondern das war, ich glaube, 1000 statt 1700 oder so, ne? Also so in die Hausnummer. Und für einen Tausender ist das sehr okay. Wir hatten ja auch gesehen, dass diese, ich glaube, Dell und Samsung, diese hässlichen 5K-Displays dahin gekommen sind, die sind die sind vielseitiger als das Studio-Display, aber die sind nicht richtig billig deswegen. Ja, die sind schon auch auf dem höheren Preislevel eingestiegen. Mit denen kannst du ein bisschen zwei Geräte anschließen, so Picture-in-Picture oder halbierte, weißt du, in der Mitte durchschneiden.
Oder
und so.
HDMI.
HDMI, so externe Geräte. Das ist alles flexibler, aber die sind halt auch preislich relativ hoch angesetzt und sind dafür halt scheiße hässlich. Aber das, vielleicht ist es auch egal bei Bildschirmen.
Ja, mei. Wenn man so sieht, was so auf so, Schreibtischen steht.
Aber du weißt schon.
Ja.
Es war halt ein bisschen lustig, muss man, also was heißt lustig? Ich weiß nicht, was daran lustig ist, aber ich fand es ein bisschen lustig. Das war ja, im Januar gab es doch diese Trade-Show und dann wurden diese zwei 5K-Displays auch für Macs angekündigt groß und alle haben gejubelt und alle haben traumhaft, jetzt endlich Auswahl und so weiter. Und dann kamen halt diese Preise, wo man auch sagen muss, okay, die sind jetzt bei diesen zwei Herstellern auch schon arg gepurzelt. Also ich weiß nicht, ich glaube, das Samsung-Display hat es, glaube ich, so zwei Tage, glaube ich, im Geschäft geschafft und dann hat es den Preis irgendwie ein bisschen gleich runtergekürzt. Aber nichtsdestotrotz, die sind halt, also damals im Januar war schon irgendwie klar, also auch Dell und Samsung, die werden versuchen, diese Geräte teuer, weil die 5K-Panels, die sind jetzt auch nicht super preiswert. Apples Display ist natürlich eine ganze Spur teurer, das muss man schon sagen, aber dass die so super preiswert daherkommen und dass du die gleiche Qualität eines Studio-Displays halt in diesen zwei Geräten findest, das war halt nicht realistisch. Das musste man halt schon so sagen. Und gut, ich meine, letztendlich gibt es mehr Auswahl, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Also das Studio-Display, es erfreut mich halt jeden Tag, muss man ernsthaft sagen. Also das ist halt echt ein teures Display, wie Basti richtig betont, aber es ist halt auch eins, es einfach funktioniert.
Ja, also ich bin schon froh um das Studio-Display, das bereue ich jetzt nicht gekauft zu haben. Es war viel zu teuer. Der Fuß ist halt eine Frechheit weiterhin, die Kamera ist eine Frechheit, zu dem Preis halt dreimal. Ich habe nochmal die alte Sendung angehört, wo wir uns über das erste Update gefreut haben.
Ja.
Und das ist komisches Ding schon. Und 27 Zoll, fragt der Chat, ist nicht klein, weil das die ideale Größe ist für diese Auflösung mit dem 27 Zoll 5K passt genau zusammen. Da fühlt sich macOS sehr wohl drauf. Und auch noch eine Stufe, wenn du die virtuelle Auflösung benutzt, eine Stufe kleiner gedreht, ist immer noch gut und scharf und passt. Das ist ziemlich nice. Wenn du da mit Windows dran gehst, dann hast du andere Probleme, weil Windows skaliert, so ich meine, mein Surface funktioniert gut an dem Studio-Display, aber es skaliert halt wild. Ja, also das in 1x ist es halt viel zu klein und da musst du so eine Zwischendurch-Auflösung nehmen, damit Windows gut aussieht. Es geht schon, aber es halt nicht.
Nee, ich meine, muss das erst ernsthaft nochmal betonen. Also dieses Display ist nur für diesen einen Anwendungsfall perfekt. Also für macOS und auch nicht, wenn du irgendwelche Spiele spielen willst oder Fernseh drüber schauen willst oder irgendeine Switch anschließen, weil das alles Quatsch, geht nämlich auch nicht. Sondern halt nur für macOS und Arbeiten. Diese richtige Arbeit mit hier Kaffeebecher, weißt du, mit Kaffeebecher in der Hand und so weiter. Für diese Arbeit ist dieses Display halt toll. Aber wenn du halt da abweichst von dieser Schiene und halt mit deinem Dual-Display-Setup daherkommst, also oder irgendwie andere Rechner, Betriebssysteme und so weiter, dann ist alles schon schwierig. Und dann würde ich auch ehrlich gesagt nicht zu dem Display raten, weil dann verlierst du einfach viel von dem Preis, diesem sehr hohen Preis, den du dann zahlst auch. Weil dafür kriegst du bessere und andere Displays auf geringeren Preisstufen.
Ja. Naja. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von dem Jimdo Business Builder. Geht mal auf jimdo.com, klickt rechts oben auf den Business Builder, alles für den Start von eurer Selbstständigkeit. Wenn ihr da neu einsteigt, wenn ihr da anfangen möchtet, bekommt ihr dort zum einen in den ersten 30 Tagen erstmal eine kostenlose Einsteigerberatung. Ja, ihr werdet dort vermittelt zu jemandem, der sich immer mit Selbstständigen, die gerade anfangen, befasst und weiß, was da auf die Leute zukommt. Und er bekommt dir diese erste Beratung erstmal gratis. Was ist das für ein Geschäftsmodell? Was meint der Berater, dass das eine gute Idee ist oder nicht? Oder was kommt auf alles auf euch zu? Was müsst ihr noch an irgendwie rechtlichen Details irgendwie abklären und solche Sachen? Da wird euch ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und ich glaube, das kann sehr wertvoll sein, wenn man da erstmal vielleicht nur die Idee hat und nicht weiß, was da auf einen alles wartet. Ich war zumindest bei meinem Start der Selbstständigkeit überrascht, was da alles für
oh Gott
für seltsame Behörden und Sachen. Und weißt du, dann gehst du zur Bank und sagst hier, ich hätte gern ein Bankkonto und dann behandeln sie dich, als wolltest du sie ausrauben. Das passiert hier auch nicht, weil die haben das Bankkonto gleich integriert. und setzen da genau drauf, eben für ein kleines Geschäftskonto, da alles, auch eine Karte ist dabei und könnt ihr online und offline damit bezahlen und all diese Dinge, das ist dort drin. Und dann in einem weiteren Verlauf habt ihr sowieso Website, habt ihr dabei, das Geschäftskonto, Logo Creator und all diese Dinge, könnt ihr dann in den verschiedenen Paketen klicken und bekommt dann so im Laufe der Zeit auch noch weitere Beratungstermine sozusagen und habt dann so eine Checklist, was ihr alles erledigen müsst und bekommt ein bisschen Hilfe. Ihr seid selbstständig, aber nicht allein mit dem Jimdo Business Builder. Wenn ihr selber starten möchtet oder Verwandte, Bekannte habt, die das gerade tun, dann empfiehlt das doch gerne weiter. Jimdo.com und dann rechts oben auf den Business Builder klicken. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Es gibt eine lustige Randnotiz vom Gurman, glaube ich, kam das auch, dass es gab ja jetzt bei iPhone 15 mit iOS 17.0 gab es ja so ein Problemchen mit dem Assistenten, bei dem Umzugsassistent, dass der hängen blieb und dass dann nach einen halben Tag oder so hat ja dann Apple das Update 17.01 oder 17.02 oder was das war, rübergeschoben und dann auch in dem Setup-Assistenten gleich am Anfang, so ein zweiter Screen, nachdem du das WLAN eingerichtet hast, so, du musst mich jetzt updaten, sonst ist schlecht. Und jetzt gibt es diese Meldung hier so, sie überlegen vielleicht dran rum, das iPhone, während es noch eingeschweißt in der Schachtel ist, zu updaten. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil wenn du halt dir vorstellst, das Telefon liegt sowieso face down in der Schachtel drin.
Ja.
Und das hat also sein Qi nach außen quasi erreichbar und offen. Und das Telefon wacht ja auf, wenn du Strom drauf gibst. Und dann müsste es, solange es im Setup-Modus ist, müsste es ja nur nach dem Store-WLAN suchen und könnte sich dann in der verschlossenen Schachtel schon updaten.
Das ist eine der geilsten News, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, muss ich sagen. Also es wirft so viele Fragezeichen auf, aber und irgendwie wirkt es ja auch so ein bisschen so, kann das wirklich in diesem großen Stil funktionieren, in dem Apple irgendwie iPhones raushaut? Das sind alles so viele offene Fragen, aber ich finde es halt faszinierend, ehrlich gesagt, dass die Technologie oder dass man sowas eventuell realisieren könnte. Weil da gehört ja schon einiges dazu. Also ich meine, was für eine Technologie schaltet dieses Gerät ein? Wahrscheinlich Strom einfach. Aber was schaltet es dann wieder aus, dieses Gerät?
Naja, das Update, wenn du das so richtig einstellst.
Das Update also der Setup-Assistent, wenn du den liegen lässt, dann geht das sowieso aus. Ja, also wenn du ein neues iPhone zum ersten Mal einschaltest und dann nichts machst, dann geht das nach einer Weile einfach auch wieder aus.
Komplett aus?
Ja, sowieso schon. Ja, also es kann auch sein, dass die aus der Fabrik eingeschaltet in die Schachtel kommen und sich dann selber ausschalten. Das könnte schon auch sein.
Ja.
Und dieser Einrichtungsassistent, der hat sowieso so ein bisschen extra Wurst und extra
klar.
Energie. Ne? Also,
ja, klar.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß halt, also du kannst natürlich auch, wenn du im Apple Store haben sie natürlich auch so einen Caching-Server für die ganzen Updates rumstehen in dem WLAN. Der kann dann.
Geht schnell, ja.
Kann die dann einfach draufpacken. Ich weiß halt nicht, wie viele iPhones gleichzeitig. Ich meine, ein Hörer hat ein Foto aus dem Apple Store geschickt. Die haben schon diese Trays. Die haben schon diese Trays, wo sie zum Beispiel dir verschiedene Watch-Armbänder oder so präsentieren, damit du die nicht in die Tasche steckst und wegläufst. Weiß nicht, wie man das machen würde, aber und er hat gemeint, dieses Tray hatte einen USB-C-Port zum Laden. Also was macht man denn mit diesem Tray? Ist das für Diebstahlsicherung? Das waren AirPods, die da drauf lagen. Haben die AirPods in der Schachtel einen NFC-Tag oder so? Ich glaube nicht, aber ich habe meine nicht aufgeschnitten.
Nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, also ich meine, was signalisiert jetzt zum Beispiel, dass ein Update-Prozess fertig ist oder muss das gar nicht signalisiert werden?
Nein, muss nicht, weil es ist, ich meine, du könntest natürlich das irgendwie von draußen mit dem iPhone von den Mitarbeitern, könntest du die Seriennummer abscannen, dann meldet sich das Ding in der Wolke und sagt irgendwie Bescheid.
Ja,
oder,
Also so eine Infrastruktur zu haben, ich meine, das ist halt extrem spannend. Also wenn man länger drüber nachdenkt, wahrscheinlich ist es gar nicht so weit hergeholt oder gar nicht so unmöglich, wie es sich anfänglich angehört hat bei mir. Aber ich finde es faszinierend. Also das wäre nämlich wirklich, das wäre echt ein Kundenservice. Weil letztendlich musst du ja natürlich sehen, die eine Situation ist dieses irgendwie, ja, du hast ein problematisches Update, was den Device-zu-Device-Transfer verhindert und so weiter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Lieferzeiten per Schiff neuerdings sprechen, weil es halt alles grünerer Fußabdruck und so weiter sein soll, dann könntest du wirklich teilweise ja darüber nachdenken, dass diese Geräte mit einer viel älteren Firmware verschifft werden, aber dann halt im Store auf die aktuelle gebracht werden oder Apple zumindest mehr Zeit hat, das Update bis zum letzten Sekunde halt irgendwie fertigzustellen und nicht halt irgendwie beim Ausliefern aus der Firma das fertig sein muss. Und das gibt dir natürlich schon logistisch ganz andere Möglichkeiten.
Ich glaube, es ist echt nicht so ein Big Deal. Also ich glaube, das ist relativ leicht zu machen, sich ein bisschen so High-Power-G-Pad zu überlegen aus Apples Sicht. Also sie haben da eine schlechte Geschichte mit AirPower. Ja, aber, aber ich glaube, wenn man da nur einmal so High-Energy-G reinballert und das Ding aufweckt. Also meines kam zum Beispiel jetzt mit 80% Batterie, glaube ich.
Also das ist auch so eine Geschichte. Ich muss sagen, ich habe die ersten iPhone-Generationen habe ich nicht mehr im Kopf. Aber bislang, glaube ich, seit irgendwie iPhone 8 kommen alle meine iPhones mit 80%. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Vorgabe ist, aber jedes Gerät, das ich anmache, hat mindestens 2/3 Akku gehabt, also in den letzten Jahren. Und da kann ich viele Jahre zurückgehen. Also ich habe nie eins aus der Schachtel geholt, was leer war. Ich habe nie eins aus der Schachtel geholt, was 50% hatte. Ich meine, ich bin ein einziger Anwendungsfall, den ich hier wiedergeben kann. Du hast
überdurchschnittlich viele iPhones.
Ich habe überdurchschnittlich und iPads aus Verpackungen und Schachteln geholt die letzten Jahre. Und wie gesagt, die waren alle 80% voll. Also das wäre natürlich auch interessant, da mehr zu wissen, was für eine Systematik dahinter steckt und wie die sich eventuell verändert durch diese Verschiffung jetzt dann demnächst.
Ja, also gibt es ja auch bei anderen irgendwie bei Autoherstellern, dass die, was war das denn neulich, auch so bei der Teileknappheit, dass sie halt Autos so halb fertig machen und wenn sie dann irgendwie Autoradios dazu bekommen, dass sie die dann reinbauen und fertig machen. Das geht zurück bis zum C64 offensichtlich. Das Commodore hat die Boards irgendwie produziert und die Chips, die sie auf Lager hatten, schon mal reingesteckt und die anderen Chips, die gerade ausverkauft waren, halt Sockel reingebaut. Und dann später die Sockel befüllt mit den Chips, wenn die dann da waren. Und deswegen hast du beim C64 zum Beispiel so eine Vielfalt von Konfigurationen, welche Chips gesockelt sind und welche nicht. Nämlich die, die du wahrscheinlich häufig tauschen musst oder die, die einfach während der Produktion gerade ausverkauft waren. Die findest du dann mit dem Sockel wieder.
Mhm.
Und ja, und deswegen gehen die auch unterschiedlich kaputt, weil Commodore hat an den Sockeln gespart, hat die schlechten Sockel genommen. Dann hast du da inzwischen jetzt Korrosions- und Kontaktprobleme mit den Dingern und jeder anders kaputt. Ich habe schon mal ein Device gesehen, das kam ohne Firmware. Das kam halt nur mit einem nackten Bootloader. Das hat nur gesagt, gib mal iTunes.
Ja, interessant.
Das war so ein Extrawurst-Device, aber das war, also.
Das war doch der Apple TV.
Ja, ja, genau.
Okay.
Das ist, Developer-Dings, ohne Firmware kam. Und also nur der Bootloader drauf, der hat nur gesagt, gib mal iTunes. Und dann hat der sich das erste Update geholt. Da haben sie auch gepatzt. Der Bootloader war nämlich offen, der war nicht mit DRM zugedongelt.
Das hat hinterher
rausgekommen. Den hätte man so lassen sollen. Ja, ein Hörer hat geschrieben, er hat einen 15er, eine Zitrone bekommen, so ausgepackt, kaputt, muss jetzt irgendwie zurückgeben und bekommt es dann getauscht, aber ist ein bisschen komisch. Kommt schon bei der Menge von Geräten mal vor, aber das war so ein bisschen komisch kaputt, das war halt so langsam und ist dann nach dem PIN-Code abgestürzt oder so. Das ist so,
Weiß nicht,
bisschen seltsam. Es gibt Berichte von 15 Pro mit OLED-Burn-In, so ein bisschen komisch. Also nicht so, wie man jetzt meint, sondern so ganz komisch sehen die aus.
Ja, aber scheinbar auch irgendwas vom Software scheinbar beheben kann. Also weiß ich nicht. Also 17.1 steht uns ja bevor, jetzt nach dieser Sendung. Nächste Woche sollte das rausfallen und das soll auch dieses Problem angehen.
Ja, also bisschen unklar, was da, vielleicht ist auch kein richtiger Burn-In oder irgendwas. Und was mit der Watch? Was ist da für Ausfälle?
Ja, keine wirklichen Ausfälle, aber es ist lustig, weil meine Watch hat das mit der 17er-Version, die jetzt da mitkam, auch gehabt. Und zwar hast du die zu dir hingedreht und dann ist das Display also leicht angegangen. Und alle x-mal sind die Icons so lila aufgeleuchtet, so für eine 100stel Sekunde oder so, bis sie dann halt ihre richtige Farbe angenommen haben. Und ich wäre jetzt, also das fällt dir schon auf, ja, so ist das nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand, der so komplett unbedarft einfach eine Watch benutzt, ob dem das sofort auffällt. Aber es war so ein Detail, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wo ich auch drüber nachgedacht habe, weil ich habe die ja neu aufgesetzt, das war jetzt irgendwie nichts, das da irgendwie reinfuschen kann. Und dann kam auch irgendwie letztendlich die Bestätigung durch den Bericht, dass das mit 17.1 angegangen werden soll. Und ich habe die Beta jetzt eingespielt und es ist tatsächlich dann weggegangen. Also es war so ein Flackern von einem lila Hintergrund, der die Icons komisch beleuchtet hat.
Mit meinem, was habe ich denn jetzt da drauf, 17.03 oder was das ist, Notifications kommen oft rechteckig rein und bekommen dann hinterher ihre Ecken abgerundet. So ein visueller Bug. Mhm. Und meine Widgets, die wissen oft nicht, wo ihre 0-0-Position ist, sondern der Inhalt des Widgets kommt hinterher aus der Ecke reingefahren.
Okay.
Oh Gott.
Okay.
Es ist halt, weißt du, Swift UI, alles schön und gut, aber Apple selbst hat es nicht unter Kontrolle. Ja, es ist halt.
Krass.
Naja, aber es ist ansonsten soweit bei mir jetzt eigentlich alles okay. Ich glaube, auch Snoopy Watchface, sehr gut. Das läuft weiter. Er freut mich weiterhin.
Das ist faszinierend.
Ich hätte wahrscheinlich mich 2 Tage lang gefreut und dann wird es mir so krass auf die Nerven gehen.
Ich benutze das Ding ja auch nicht als Uhr, um da die Uhrzeit zu sehen. Also es ist mir auch das Zifferblatt so jetzt, die Uhrzeit ist mir unwichtig eigentlich. Verstehst du?
Ja, nein, aber einfach unterschiedliche Welten, in denen wir leben, das ist auch legitim.
Ja, okay, gut. Was haben wir noch gesehen? Passkeys verbreiten sich zunehmend bei dem einen oder anderen Dienst. Google nimmt das jetzt so als First, wie sagt man, als
Hauptidentifikation, ja.
Ja, also Google-Account kannst du jetzt, deine privaten Google-Accounts kannst du jetzt voll auf Passkeys setzen und das dort reintun. Das ist spannend, dass sie sich so schnell da jetzt drauf einlassen, würde ich sagen.
Ja, geht super schnell.
Ja. Und gerade halt bei Google-Account ist ja halt bei vielen Leuten wahrscheinlich auch Gmail und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Account.
Ja.
Ich habe auf Social Media habe ich den ein oder anderen mit etwas zu hohem Paranoia-Faktor schon auch gesehen, der gesagt hat, ich mag keine Passkeys haben, weil dann bin ich von Apple abhängig. Und Apple killt ja schon mal ohne Grund irgendwelche Accounts. Dann ist dein iCloud weg, dann ist dein Passkey weg, dann ist alles weg.
Ja, grundsätzlich ist das, finde ich, ein legitimer Grund, den man da anbringen kann. Weil spielt ja am Schluss auch keine Rolle, ob du jetzt sagst, ich möchte nicht da an Apple oder an Google hängen. Also klar kannst du jetzt sagen, ich traue einer Firma mehr als der anderen. Das ist jetzt irgendwie persönlicher Geschmack. Aber das ist halt schon was, das muss man halt im Hinterkopf behalten, dass du halt plötzlich mit einem Login an einer von diesen Buden hängst.
Ja, naja, nicht wirklich. Weil es ist kein Passkey, wenn er nicht synkt. Also es gilt nicht als Passkey, wenn er nicht synkt. Und letztendlich ist natürlich im Moment die Auswahl an Diensten, wo du deine Passkeys hinziehen kannst, die ist halt noch klein. Also
genau.
Und Password, nicht wahr, spielt ein bisschen mit einer Beta rum, glaube ich, ist mein letzter Stand der Dinge. Letztendlich kommt es schon alles in diese Schlüsselbund-Manager, auch anderer Art als iCloud und als, wie heißt der denn, die gängigen Schlüsselbundmanager der Betriebssysteme. Also du kannst es schon auch selbst in die Hand nehmen, aber die Verfügbarkeit ist dann noch nicht da. Jetzt kommt Amazon und Entschuldigung, sag ruhig.
Nee, aber das ist genau der Punkt. Also momentan noch nicht. Das heißt ja nicht, dass das immer so bleibt, aber gerade sind wir zumindest da.
Aber es ist interessant, also Amazon und WhatsApp springen jetzt zum Beispiel auf und ich stimme Timo zu. Also das, ich meine, man hat das schon anrollen sehen, aber das dann wirklich echt so schnell alles geht, mit so großen Accounts, ist es schon sehr faszinierend zu schauen.
Es ist halt so unter der Hand sagen sie alle schon, ja, wir unterstützen dann auch irgendwann Import-Export. Andererseits sagen sie auch, eigentlich sollte so ein Passkey nie in seiner entschlüsselten Form irgendwo rumgammeln. Der sollte immer in einen Passwort-Safe eingepackt sein. Aber er müsste dich schon auch an den tatsächlich, also ich meine, damit du dem Ding wirklich vertrauen kannst, müsstest du den Passkey eigentlich auch ausdrucken, in Bankschließfach legen können. Und wenn du das halt nicht kannst, weil sie dich nicht lassen, oder das ist halt ein bisschen, das ist halt, du musst halt diesen ganzen Secure Enclave irgendwie vertrauen.
Ja.
Wenn du es nicht kannst, weil Paranoia oder wegen was auch immer, dann geht das halt auch nicht. Und dazu kommt noch jetzt, habe ich gesehen, bei der einen oder anderen kleinen Zahlungsbude wie PayPal, Ich glaube, die machen das falsch. Ich glaube, die halten das falsch. Weil ich habe jetzt in meinen PayPal-Account habe ich ein Passkey reingetan. Und ich hatte jetzt erwartet, dass ich mich dann mit meinem Face-ID einfach komplett in mein PayPal einloggen kann. Kann ich aber nicht. Also wenn ich jetzt die PayPal-App öffne, dann macht er einmal Face-ID, um mich einzuloggen. Aber nicht mit meinem Passkey, sondern um das, was er in seiner Keychain gespeichert hat, wieder rauszuholen, mich dann einzuloggen. Dann macht er nochmal ein Face-ID, um den Passkey rauszuholen. Und dann möchte er nochmal ein One-Time-Passwort. Das stimmt doch nicht. Es sollte doch dann nur noch dieses eine geben, oder nicht?
Das klingt...
Aber, ja. Ein Hörer schreibt...
One-Time-Passwort klingt nicht nach Passkey.
Ist aber drin. Ja, und ein Hörer schreibt auch, er wird aus dieser PayPal-App nonstop rausgeschmissen und bekommt deswegen, weil die PayPal-App auch nie eingeloggt bleibt, auch keine Notifications über Zahlungen mehr.
Die ist aber auch einfach ganz großer Trick.
Ja, das müssen wir, glaube ich. Ja, ja, schon, aber ich glaube, die halten
wirklich sehr viel falsch. Also PayPal hat auch sehr komische Hände. Die sind irgendwie, das sind nicht zwei linke Hände, sondern das ist weder zwei linke noch zwei rechte, noch überhaupt linke oder rechte. Das sind so ganz komische Zombie-Hände und die können einfach, glaube ich, nichts richtig halten. Also es gibt ja wirklich wenige Dinge, die ich an der PayPal-App gut finde. Und ja.
Ja, okay. Ich würde da mal, ich habe auch wichtige Accounts, wo jetzt Passkeys mit drinstecken, aber die sollten eigentlich alle noch über einen anderen Weg auch zurücksetzbar sein, vermute ich. Ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, aber es ist halt ein bisschen komisch. Ich glaube, einen Passkey habe ich auch wirklich verloren jetzt mit dem Umzug, der ist nicht mitgekommen und bei einem anderen Dienst habe ich jetzt zwei drin, die heißen gleich und ich weiß auch nicht. Wie? Bei dem einen Dienst zumindest ist auch so, wenn du dich auf der Website einloggst und dann sollte er zur Passkey-Abfrage gehen und das vom System anfordern, dann dauert das so 3 Sekunden, bis er wirklich das Sheet hochmacht. Und das ist halt so ein bisschen, ist das Absicht, ist das falsch? Dauert das so lange eigentlich nicht?
Klingt auf jeden Fall falsch.
Ja, weiß ich nicht.
Du kannst halt sehr schön überprüfen, ob du all deine Passwörter parat hast, wenn du so ein Gerät neu und frisch aufsetzt. Nur mal so als Randnotiz. Also ich stoße natürlich immer noch über Sachen, die ich dann noch nicht installiert hatte. Und das ist natürlich immer spannend also für mich ist es spannend zu verfolgen. Aber ja, es ist natürlich ernsthaft interessant, weil ich ja auch viele Jahre auf OnePassword unterwegs war zum Beispiel. Und da du findest immer noch Sachen so, wo die dann in dem Safe sind. Und das so unter Kontrolle zu haben für alle, die zumindest hier zuhören, das ist schon eure Aufgabe, also dem Herr zu sein. So. Also, weil man vernachlässigt ja auch solche Geschichten und dann kommt es zu Umzug irgendwie von Passwortmanagern und dann ist es schon, dann merkt man irgendwie, was man eventuell da vergisst oder wo man zum Beispiel den Passwortmanager als sicheren Notizenmanager verwendet hat, was dann irgendwie nicht konform ist und nicht umgezogen wurde etc. Also ich stolper noch über manche Dinge und das ist kein so einfacher Prozess.
WhatsApp war auch interessant bei dem Umzug jetzt, das hatte ich vergessen in der Sendung hier schon mal zu sagen, weil WhatsApp hat mich einfach so in meinen Account wieder reingelassen. Der hat in iCloud irgendwas abgelegt und hat dem, was in iCloud liegt, einfach geglaubt, dass das mein Account ist. Also ich habe meine Nummer nicht nochmal neu hinzufügen müssen, sondern der hat einfach das aus seinem Backup gezogen. Ich habe ja auch keinen Wert in meiner lokalen Keychain gehabt oder so. Der hat einfach dem, was in iCloud liegt, dass das meine Nummer sei, hat er geglaubt.
Aber du musstest dann trotzdem deine Sicherheitscode noch eingeben.
Nee, nix. WhatsApp hat mich einfach reingelassen und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Schwachstelle, wenn du irgendwie denkst, du möchtest jemandem seinen WhatsApp-Account, weiß nicht, um irgendwie so einen SEO-Scam abzuziehen oder so, hier Buchhaltung, schick doch mal Geld an Basti oder so.
Und da hatte ich nicht. Er hat ja gesagt, darf ich auf dein Adressbuch zugreifen oder darf ich Telefonate verwalten oder irgend so ein Scheiß?
Nö. Also der will schon aufs Adressbuch zugreifen, aber das kann es ja auch faken. Also ich glaube, da ist eine kleine Sicherheitslücke. Wenn man jemandem sein iCloud-Backup abluchsen kann und dann dieses iCloud-Backup auf ein neues Telefon drauf schmeißt, ich glaube, dann bist du in dessen WhatsApp schon drin, ohne dass du ihm die SIM-Karte stehlen musst.
Also ich hätte jetzt schwören können, dass der nochmal die Telefonnummer verifiziert.
Ja, eben nicht. Das war ja bei Signal und bei Telegram, die haben es ein bisschen unterschiedlich gemacht. Das haben sie gemacht, aber WhatsApp halt nicht. Und ich glaube, das ist was faul. Aber ich habe ja auch keinerlei Interesse, jetzt mich mit irgendwie so Sicherheitslücken an Facebook melden. So was, das ist nicht mein Ich habe da einfach keinen, das ist mir auch dann, weißt du?
Sowieso. Ja. Aber ich meine, das wäre ja auch, in dem, also wenn das wirklich so wäre, wäre das auch ein so großer Stil, das müsste auffallen. Eigentlich müsste es auffallen, würde man denken zumindest. Obwohl man das wahrscheinlich häufiger sagt, bei so ist ja Open Source, da wird schon jemand drauf geguckt haben und hat keiner drauf geguckt irgendwie. Das kann natürlich auch passieren.
Hörer sagt, man braucht ein Passwort, um das Backup einzuspielen.
Siehst du das, die sechsstellige? Die sechsstellige Code.
Ich habe doch beim WhatsApp kein Passwort drin.
Ich glaube, das kam doch mit dieser End-zu-End-Verschlüsselung oder so, kam das nicht. Aber also, ich bin da kein Experte bei WhatsApp, ne? Also fernab.
Ja, also falls ihr eine WhatsApp bekommt, dass ihr Geld an Basti überweisen sollt, auf jeden Fall machen.
Dann stimmt ja, die.
Unbedingt machen und schickt mir mal eure Nummern.
Ja, ja, das Passwort von der iCloud, das kannst du ja relativ leicht jemandem abluchsen, indem du irgendwie Fake-SMS schickst, so hier, dein iCloud-Passwort, gib mal hier ein und dann...
Oder fragst, wann sie Geburtstag haben.
PayPal und irgendwelche Sachen.
Also was Leute, die ich kenne, für iCloud-Passwörter haben. Was ich an iCloud-Passwörtern weiß, die ich nicht wissen sollte. Das ist einfach... Und ich hab nicht mal danach gefragt.
Du bist also quasi so eine Art Passwort-Safe.
Ja, frag mal.
Deswegen ist, hier schließt sich der Bogen, schön, dass Passkeys kommen. Da hast du den ganzen Mist von der Backe dann. Hast vielleicht andere Sachen, um die du dich kümmern müsst, aber den Mist hast du von der Backe.
Das habt ihr doch sicherlich auch. Also ich habe ja regelmäßig, klar, dass mich irgendwer fragt, wie ist denn mein Passwort von XYZ, in der erweiterten Familie?
Klar.
Und die richtige Antwort wäre natürlich zu sagen, was weiß ich, was dein Passwort ist für XYZ.
Nein.
Aber die Wahrheit ist, ich mache meinen KeePass auf und da stehen die alle drin. Weil die Leute nicht in der Lage sind, ihre scheiß Passwörter irgendwo sicher zu speichern.
Und vor allen Dingen muss ich nur nach dem jeweiligen Namen suchen, weil der Dienst ist egal, es ist immer das gleiche Passwort.
Das ist was ganz anderes. Und noch viel schöner sind dann die sagen, wenn ich sage, kannst du dich nochmal da einloggen? Ja, da fragt ihr mich nach dem Passwort. Ja, dann gib das doch einfach ein. Ja, das geht nicht, weil das Büchlein liegt zu Hause. Da liegen Büchlein.
Okay. Na, solche habe ich nicht mehr in der Familie, okay.
Ich schon.
Schön, dass Passkeys kommen. Ich sag's euch.
Weiß nicht. Mal gucken.
Doch.
Ja, mal schauen.
Ja, das Backup vom Phone hat schon ein Passwort drauf, aber das hast du ja abgefischt. Also ich glaube, vielleicht kann man da sehr leicht an WhatsApp-Accounts drankommen. Vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, ist mir aber auch, wie gesagt, egal. Außer Meta hat irgendwie so ein super, super Bug-Bounty. Dann ist mir nicht mehr egal. Dann habe ich jetzt gerade $1,000 verschenkt.
Vielleicht viel mehr. Die sind da vielleicht cooler als Apple. Nicht kein großes Kunststück, aber ja.
Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Dann habe ich mich gefragt, ich habe mal wieder so ein Patreon geklickt für einen YouTuber und drücke die Daumen, dass der das durchhält und nicht durchdreht oder so. Das kommt auch ab und zu vor bei YouTubern, dass die einfach plötzlich...
Ja, habe ich gehört.
Durchknallen und auf jeden Fall habe ich dort Patreon versucht, zum einen diese 5 € irgendwie zu bezahlen und zum einen... Die Kreditkarten hat Patreon einfach alle meine Kreditkarten nicht genommen. Alle abgelehnt. Die Kreditkarten haben alle gesagt, so Patreon ist mir zu shady. Jetzt weiß ich nicht, wieso.
Du hast aber manchmal auch spezielle Kreditkarten, muss man sagen. Also ich kenne wenige Leute, die regelmäßig davon irgendwie berichten, dass, ja, der hat wieder meine Kreditkarte nicht genommen oder meine Kreditkarte hat das nicht akzeptiert. Und das nicht. Ich glaube, du hast so besondere Paranoia-Kreditkarten, die einfach so, nee, kenne ich alles nicht, möchte nichts, ist kein Burger.
Mhm. Ja. Also die eine hat so declined, hat eine Push-Nachricht geschickt, so declined. Mhm. Und steht drin, so schreib mal dem Support, um rauszufinden, was los ist. Das habe ich neulich schon mal machen müssen, hat mir der Support gesagt, dass der Händler, der Webhändler, wo ich was kaufen wollte, dass der ein Problem hatte und das die App zeigt aber das tatsächliche Problem nicht an, sondern die sagt nur declined. Diesmal wollte ich das wieder klicken und wenn du diesen Flow, den Support-Flow von dieser Bank durchklickst, dann kommst du an einen Punkt, wo sie sagt, ist uns egal, versuch's nochmal. Und das habe ich auch nicht rausgefunden. Bei der anderen Bank auch kein Erfolg auf Nachfrage, dann habe ich PayPal verwendet, dann hat das funktioniert. Und das Lustige ist, dann habe ich die Patreon-App dann geladen und ich konnte in der Patreon-App, konnte ich PayPal und Apple Pay konnte ich einfach klicken. Ja, also das ist doch aber ein digitales Abo, was dann, also ist wie Netflix, ja? Wieso geht das durch einen App Store so durch? Sagt Patreon-Chef, hat ein Hörer das Zitat rausgegeben. Patreon-Chef weiß auch nicht, wieso sie da mit Apple und einem Bergwerk dort durchkommen, dass sie da die 30% nicht abdrücken. Mhm. Weil das ist halt ein digitaler Dienst und du hast da Content, was dann diese Leute auf YouTube posten und es ist ein bisschen unklar, was da, wieso die damit durchkommen.
Kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht. Also. Ist spannend. Aber es ist ja auch nichts Neues im App Store, oder? Dass da so uneinheitliche Geschichten passieren.
Naja, ich meine, gerade die Geschichte, dass Apple Leute gefeuert hat, weil sie halt sich bestechen haben lassen.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, was war das? Drogen und Stripper oder so für die App Store Review in China irgendwie und dann was? So irgendwie setzt mich mal auf die Homepage hier als Featured ab. Also das ist eine so wilde Geschichte. Aber klar, letztendlich, wenn du halt da Leute hinsetzt, nicht wahr? Leute sind halt schon bestechlich und die richtigen Leute kennst und so weiter. Und wie wir wissen, so ein App-Store-Feature, das kann halt schon einiges bringen, einfach an Downloads. Das ist schon so die gute Währung, also wenn du da gepusht wirst.
Aber wie sagt denn der App-Store-Mitarbeiter so, ich schlage hier meinem Team vor, diese App für Drogen und Stripper irgendwie zu featuren?
Nein, er hat Drogen und Stripper bekommen.
Ach so.
Und hat dann gesagt irgendwie so, dafür pushe ich deine App nach oben. Also ich übertreibe die Geschichte vielleicht, aber es wurden irgendwie, Essen und irgendwelche Bargänge wurden bezahlt und dann hat der jeweilige App Store Reviewer scheinbar, so berichtet man das, eine bestimmte App irgendwie gefeatured.
Also irgendwas, irgendein Game oder?
Ja, irgendein Game oder sowas, ja, okay. Ja. Aber die typische Währung, die halt bei Menschen zieht, ne, die wurde außerhalb des App Stores versprochen und dann digital wurde dann irgendwie ein Foto ab nach oben gepusht.
Vielleicht sind meine Kreditkarten deswegen bei Visa irgendwie so geblacklistet, weil meine wurde doch mal nach Australien exportiert und der hat dann dort Drogen und Stripper damit gekauft. Nee, die Rechnung, ich habe es vergessen, wie viel, ich glaube so 800 Euro oder sowas für Limousinenservice und einen Stripclub und Champagner und so ein Zeug.
Ja, wild.
Schon.
Alter, also 800 Euro in einem Abend rausgehauen oder so.
Das ist ein Average P1-Abend halt, ne? Mhm. Also nichts Besonderes für Münchner.
Ja. Nee, keine Ahnung. Aber das ist, ja. Was hatten wir noch? Es gab, YouTube Premium ist interessant, weil wenn du die YouTube Studio App auf dem iPhone installiert hast, dann schickt er dir einmal in der Woche, glaube ich, so einen Push, so hier, schau dir an, was du diese Woche auf YouTube geleistet hast oder so. Und dann, dann zeigt er mir immer so, was ich an Videos hochgeladen habe. Und da stand dann diesmal drin, irgendwie so diese Woche 10 Dollar oder 8,95 Dollar Werbeumsatz. Und das war halt so, bisher war das so bei null. Und jetzt sind es 10 Dollar. Und da habe ich reingeguckt, wieso das jetzt auf einmal hochgegangen ist. Und das kommt aus meinen Experimenten von dem Superchat. Ich wollte ja Superchat haben wir haben jetzt manchmal den Chat offen auf dem Livestream. Und Superchat geht nicht, weil der Livestream ja hinter der Real-Life-Website quasi unlisted drin steht.
Ja.
Aber ich habe trotzdem auf den Livestreams habe ich jetzt Monetization an, aber Werbung aus. Das geht. Und was das bewirkt ist, dass die User, die jetzt YouTube Premium haben, dass die diese 10 Dollar aus ihrem YouTube Premium hier rüberschieben.
Ach so, ich verstehe, die machen da dafür gar nichts, aber die haben YouTube Premium und dann kriegst du logischerweise anteilig daran was, ohne dass die dafür was machen und ohne du hast nur die Einstellung umgelegt.
Ja, also
das ist ja lustig.
Ich glaube, das ist jetzt es ist nicht viel oder so, aber es ist halt ein deutlicher Sprung. Und es steht drin, dass 90% davon sind YouTube Premium auf den
Einnahmen,
Streams. Und die, auch seltsam bei YouTube, verstehe ich auch nicht, unsere Uralt-Videos, die so seltsam durch einen Algorithmus mal gepusht wurden, so Bastis beste Kopfhörer und, und mein BMW-Video von vor 13 Jahren oder so, ja. Die sind auch rausgefallen. Da hat YouTube jetzt kapiert, die sind alt und durch, die empfehlen wir nicht mehr. Die sind da kam ab und zu mal so, ich weiß nicht, also 50 Dollar im Jahr oder so.
Okay,
ja, und das ist also alles kein Geld, kein großes Geld, aber es ist halt interessant, dass YouTube Premium halt doch eine Reihe von Leuten, von unseren Hörern auch haben und das da benutzen.
Ich finde es sehr interessant, ja. Ich meine kein Geld, aber ich meine, da musst du auch gegensetzen, es sind ja auch keine Views drauf, ja, im Stile von YouTube, ja. Mhm. Also das ist schon, ich meine, es bleibt ein spannendes Thema mit YouTube und Premium ohnehin. Also ich finde es, die experimentieren ja irgendwie, ich weiß gar nicht den letzten Stand der YouTube-Lite-Geschichte, die gab es irgendwie in Deutschland und die gab nicht nach Deutschland, ich weiß nicht genau, hab das nicht verfolgt. Also das so, dass du ein YouTube-Premium hast, aber mit Werbung, aber weniger Werbung.
Nee, das gab es hier, glaube ich, nicht.
Das gab es hier vielleicht nicht, aber damit experimentieren sie scheinbar auch. Und ja.
Und sie gehen ja mehr gegen die Adblocker vor, was auch insgesamt so, naja, bisschen komisch ist. Und sie geben dir so ein Frist irgendwie so, du darfst jetzt noch 3 Videos gucken und dann drehen wir dich ab, wenn du jetzt deinen Adblocker nicht ausmachst und so ein Dreck. Das ist ein bisschen. Und es ist halt auch unverhältnismäßig teuer, YouTube Premium, so für das, was du im Vergleich zu anderen Streamingdiensten vielleicht zahlst. Und das ist halt, es ist aber halt auch ein ganz anderes Level von Content. Also mag auch jeder anders benutzen, ich weiß es nicht. Ich habe neulich zum Beispiel, habe ich auf dem Fernseher mal geklickt, YouTube Music, und jetzt gib mir mal so eine Playlist von, habe ich eine Playlist ausgesucht, die mich vielleicht interessieren würde. Und es war eine grauenhafte Experience, weil der spielt dann potenziell Musikvideos, außer von solchen Songs, wo er kein Musikvideo dazu hat. Und dann zeigt er halt ein Standbild und brennt deinen Fernseher, ja, ein. Mhm. Und dann hast du zwischen jedem Video, hast du so den Fernseher schaltet auf schwarz, Ton geht aus, weil er ein anderes Videostandard reinschickt.
Exakt. Ja. Exakt.
Und dann hat er in dieser Playlist auch den gleichen Song mehrfach gespielt. Also ganz schlechte Experience, finde ich.
Ja, ja, das ist ungefähr die gleiche Experience, die wir gerade irgendwie heute hatten, da war so ein anderer Streamingdienst, finnisches Geschichte, die per Airplay an den Fernseher geworfen wurde. Und wenn Airplay was von Werbung sieht, ja, dann geht alles kaputt einfach. Da geht einfach alles. Also die Lösung ist letztendlich dann, wenn das Bild stehen bleibt, schaltest du auf dem iPhone zurück aufs iPhone, schaust dir da die Werbung an, mhm, und schaltest dann den Airplay-Stream wieder auf den Fernseher, was einfach schrecklich ist, und das macht einfach alles kaputt. Deswegen, YouTube Premium, natürlich sehr guter Deal, sehr teuer und auch unverhältnismäßig wahrscheinlich gegenüber den Einnahmen, die YouTube mit dir als Werbekunde verdient. Also ich weiß nicht, wo halt dieser Preis liegt, was sie an dir verdienen, wenn du Werbung schaust, aber ich glaube nicht, dass das die 10, 12 Euro im Monat da rechtfertigt.
Netflix wird wohl in Deutschland auch die unterste werbefreie Stufe streichen und durch die Stufe mit Werbung ersetzen. Ja. Und da bist du denen wohl mehr wert, wenn du die Werbung anschaust. Ich bin halt nicht sicher, bei der Netflix-Werbung, die hier so läuft, es kommt gefühlt relativ wenig, aber auch so verschiedene Titel haben verschieden viel Werbung, mhm, drin. Also manche Filme laufen ohne Werbung mehr oder weniger durch und dann hast du irgendeine Serie, wo sie dich alle 10 Sekunden unterbrechen.
Okay.
Die Werbung, die läuft, ist halt so ein bisschen so ein normaler Shit, Waschmittel und irgendwelche Gewürzgurken bei Aldi im Angebot und so ein Zeug. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zieht oder, aber andererseits, in den USA gehen jetzt auch die Preise für Disney und für Netflix auf den oberen Stufen extrem hoch. Ja, also die sind jetzt dann jenseits der 20-Dollar-Marke und es ist schon relativ harte Sale für mich zumindest. Also
nee, definitiv.
Da schaue ich dann doch wenig genug Netflix, dass ich auf auch das 4K verzichte und dann einfach die Werbestufe für einen Fünfer, das ist dann okay genug. Ja, also ist halt auch so viel Schrott-Content, ist keine Freude gerade.
Ja, ja, und ich glaube schon, dass die Gefahr auch hoch ist bei diesen Preisen jetzt mittlerweile, dass sie auch Kunden verlieren. Also dies mit dem Account-Teilen haben sie ja relativ gut überstanden, muss man sagen. Das war auch ehrlich gesagt zu erwarten, dass sie das ganz gut überstehen. Aber jetzt schieben sie halt gleich diese Preiserhöhung nach. Ich weiß nicht, also ich glaube, der Punkt, vielleicht ist es auch so, dass ich sehr aus meiner Perspektive drauf schaue, aber es ist zu teuer. Also es ist zu teuer gegenüber, was man bekommt.
Ich weiß auch nicht, ob das weltweit jetzt schon verfügbar ist oder nicht, oder ob sie das hier testen, aber in Deutschland kannst du auf deinen teuren, werbefreien Netflix-Account kannst du jetzt zusätzliche Haushalte buchen für 5 Euro. Mhm, das heißt, genau, du zahlst irgendwie 18, 20, was auch immer Euro und dann nochmal 5, dann kannst du einen zweiten Haushalt dazu tun.
Aber 5 pro Monat, und das ist halt, das summiert sich dann schon. Also ich finde, ja, also der Ja, ich meine, die Rechnung wird halt wirklich größer. Also vielleicht sparst du ein paar Euro, weil du 2 Euro Haushalte da nicht separat zahlst, aber das ist halt schon ernsthaft Geld.
Ja. Habt ihr mal diesen The Problem with John Stewart geschaut auf Apple TV Plus?
Natürlich.
Und wie ist das so? Was macht er da?
Naja, was er halt gerne macht. Er regt sich gerne über Dinge auf, spricht dann mit Leuten, stellt Leute bloß, die Quatschansichten haben und nimmt halt auf seine Art und Weise, wie er das macht, Probleme, gesellschaftliche Probleme oder mehr oder weniger auseinander.
Also so das, was er in der alten Sendung auch gemacht hat.
Ein bisschen,
ja. Ja, so ein bisschen, ja.
Genau, nur so ein bisschen, ja.
Okay. Angeblich fliegt er bei Apple raus, weil man weiß es nicht. China vielleicht, ne?
Man weiß es nicht, obwohl kreative Uneinigkeiten oder Bestimmungsrechte, sagen wir es mal so, scheinen der vorgetragene Grund zu sein. Und man schaut halt, man weiß halt echt nicht, die New York Times berichtet, Hollywood Reporter, glaube ich auch. Und die sind sich zumindest in der Sprachregelung, sind sie sich einig. Und das ist schon eine interessante Geschichte, weil The Problem with Jon Stewart war eine Show, die ich jetzt nicht so spannend fand wie seine Sendung, aber sie war halt mehr auf so einem Talk ausgerichtet und auf große Problemstellungen. Es war nie positive Geschichte. Es war schon immer was Deprimierendes, muss man schon sagen. Und es war nicht in diese John Oliver-Richtung, wo halt du echt Spaß an Spaß gereiht hast, sondern es war halt schon durchaus einfach nur ernsthaft und auch so ein bisschen depressiv. Was ja okay ist, kann man machen. Ich hab ein paar Episoden geschaut. Sie haben halt, das muss man gleich mal vorwegschieben, sie haben 5 Emmy-Nominierungen abgegriffen. Und wenn du die Pressemitteilung von Apple letzten Jahr verfolgt hast, das war sowas, das waren sehr wichtig, diese Auszeichnungen. Also sie summieren diese Nominierungen und diese Awards, die sie auch bekommen haben, die haben sie überall aufsummiert und die haben sie immer wieder erwähnt und so weiter. Und wenn sie jetzt eine Sendung vor die Tür setzen, also nicht verlängern, die 5 davon gleich am Anfang abgeräumt hat, dann kannst du schon glauben, dass es da eventuell an einem ernsteren Thema gescheitert ist, als irgendwie nur so ein bisschen kreative Differenzen, sondern es kann, scheinbar sind es dann Themen gewesen, die Jon Stewart machen wollte und die Apple nicht wollte im Programm. Es ist keine Theorie, die komplett aus der Luft gegriffen ist.
Machst du halt so. Apple hat ja so einen wunden Punkt und das ist halt China. Ne? Also sie können sich nicht anlegen. Wenn China sagt, mach mal die Taiwan-Flagge hier und da raus, dann ist die Taiwan-Flagge halt weg. Und wenn halt Jon Stewart ein hübsches Ding machen wollte über, was weiß ich, Uiguren oder Taiwan oder was, Hongkong, dann ist halt da Schluss.
Ja, du kannst ja schon viele Sachen, also an vielen Stellen irgendwie den Finger in die Wunde legen. Und er hat sich schon viele Sachen rausgesucht, die besonders in den USA auch kontrovers diskutiert werden. Und ich meine, wir kennen alle so grundsätzlich, was eher so seine Einstellung ist. Der ist jetzt sicherlich niemand, der Republikaner wählt. Und das heißt, der guckt halt eher aus einer linkeren Ecke auf Probleme, aber halt trotzdem irgendwie ganz sachlich, und es gibt da sicherlich, ja, wie du schon sagst, also weiß es nicht, ob es China-Thema sein kann, aber es können natürlich genauso gut wie wird Elektronik produziert oder weiß ich nicht was Thema sein. Also klar, wenn eine Sendung schon The Problem heißt, ist es kein Happiness-TV, das war irgendwie schon zu erwarten, und die Sendung heißt ja nicht The Problem mit Jon Stewart, weil man ein Problem mit Jon Stewart hat, sondern The Problem mit Jon Stewart, und dann ist halt die erste Sendung ist halt The Problem with, weiß ich nicht, Gun Control oder whatever. Ich weiß gar nicht mehr, was die ganzen Themen waren.
Ja, genau, und Krieg und so weiter. Ja. Es war natürlich aus so einer, sagen wir mal, demokratisch angehauchten Ecke. War es halt immer so Themen, die auch so dann ganz zuträglich waren, der eigenen Perspektive. Und der völlig meines Erachtens richtigen Perspektive. Aber das sei da nur am Rande erwähnt. Es ist halt sehr dünnhäutig von Apple, wenn es wirklich der Grund ist. Ja, also ich meine, China und AI wurden am Rande erwähnt. Ich weiß nicht, ob das sich jemand ausgedacht hat, ob das wirklich so irgendwer übermittelt hat, der Ahnung davon hat. Ist letztendlich auch ein bisschen egal. Also wenn du, ich glaube, ich glaube schon, dass diese Sendung war in einem Produktionsstatus, die Aufzeichnungen sollten stattfinden. Die Vorbereitungen, die fanden statt. Sie haben es jetzt mittendrin mehr oder weniger abgesägt, also nicht irgendwie nach einem Ende von der Season, wo keiner gearbeitet hat, sondern einfach so, mehr oder weniger war das vorbereitet, es musste jetzt gedreht werden noch. Und wenn es dann wirklich diese Emmy-Nominierung, wenn du die berücksichtigst, dann ist es schon ungewöhnlich, dass sie sich da dann so leicht trennen, weil Jon Stewart war damals auch einfach echt eine Nachricht, als er diesen Apple-Deal abgeschlossen hat. Das war durchaus bemerkenswert und hat Apple auch, war Apple ziemlich stolz drauf. Aber also wenn es wirklich so lief, dann ist es sehr dünnhäutig von Apple, das nicht so zu machen. Und sie sollten halt dann darüber nachdenken, ob sie, also wie sie sich das dann weiter vorstellen, weil Es ist schon ein bisschen peinlich, wenn es einfach so gelaufen ist.
Und es ist schon krass, wenn du das halt ein bisschen drüber nachdenkst. Also wenn du mal überlegst, wie oft ein John Oliver, also es gibt, vergeht ja keine Sendung, wo er nicht gegen HBO hatet.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich weiß nicht, ob, ich meine, sowas Ähnliches hat Jon Stewart so einmal gemacht, aber auch in so einem Witz.
Ich erinnere mich, ja.
Also vielleicht haben sie ihn deswegen schon rausgeschmissen, aber irgendwie finde ich, also der Beigeschmack ist schon ätzend. Also dass du halt irgendwie nicht in der Lage bist zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, was Apple nicht gefällt. Und ich meine, ne, da kannst du nur warten, bis dann die Zensurschreie anfangen zu schreien und vielleicht auch gar nicht mit Unrecht.
Ich meine, Jon Stewart hat es ganz am Anfang gemacht und hatte diesen Intro-Werbespot zu Apple TV. Kennt keiner. Ich auch nicht, aber ich bin jetzt hier so, weißt du? Und das könnt ihr hier schauen und so weiter. Und damit schien Apple nicht so das Problem zu haben. Und ich meine, diese China-Geschichte ist halt bei allen großen Hollywood-Studios einfach ein Thema. Also das ist halt von da gehen alle irgendwie auf Eis und klammern Sachen aus. Und ich meine, Apple hängt da halt mehr als mit ihrem Medienzeug halt in China drin. Und da, wenn sie ihnen das Medienzeug, wenn das nicht ohnehin schon abgedreht ist oder zensiert ist dort, das ist nicht das Problem für sie. Das Problem für sie ist, dann hast du sie eventuell Probleme mit anderen Produkten dort bekommen. Und John Oliver ist halt das perfekte Beispiel, weil der letztendlich die Witze sind einfach fantastisch, die er bei AT&T macht. So. Und kein Empfang heute, wahrscheinlich bei AT&T. So, Big Sugar Daddy, so, weißt du? Sehr lustig, sehr lustig. Und ich glaube damit, also, oder vermutlich hat Apple damit auch gar kein Problem, aber wenn sie halt mit diesen inhaltlichen Themen, und Jon Stewart ist einfach, der Integrität hat, muss man einfach sagen, ja? Der ist jemand, und wenn er der Kader hat, die auch die finanziellen Ressourcen, glaube ich, einfach da auch dann zurückzutreten und zu sagen, nö, du, dann machen wir den Quatsch hier nicht.
Der hat natürlich auch nicht das Problem, dass wenn der jetzt sagt, ach ja, Apple möchte jetzt die Sendung nicht mehr machen, dann steht der sicher nicht da und sagt, ich weiß nicht, wo ich die Sendung als nächstes bezahlt bekomme. Also wo könnte ich denn so ein Format weitermachen? Gibt sicherlich niemanden, der sowas finanzieren wird. Das, natürlich wird der jemanden finden, der ihm das finanziert.
Ich weiß nicht, ob man die jetzt in den Raum stellen sollte, weil es scheint ja schon so ein bisschen einfach, die Bahnen scheinen schon irgendwie klar zu sein. Aber wie erfolgreich war dann die Show letztendlich auf Apple TV Plus? Ne? Also wie
erfolgreich ist Apple TV Plus? Ist ja die Frage, so im Vergleich
Scheme of Things. Ja, also ich stelle mir schon die Frage, weil letztendlich, ich bin ein großer Jon Stewart-Fan und ich habe auch irgendwo zweite Staffel durchaus die Lust verloren einfach. Ich meine, es war einfach, ich mag Jon Stewart sehr so, aber es war eine sehr, sehr depressive Sendung. Also wirklich so. Mit irgendwie Müllverbrennung in Kriegsregionen und Leute mit Lungen ein. Es war alles nicht so, kann man sich halt mal geben als Dokumentation und so inhaltlich ist es super spannend, aber es ist halt nicht eine typische Talkshow-Abendunterhaltung, so, die so seicht und so abgeht.
Ja.
Und seine alte Show, die war halt sehr locker. Die war auch kritisch und medienkritisch vor allen Dingen und das war schon interessant. Und John Oliver, da kannst du keine Sendung verpassen, weil die einfach so gut sind, auch die Themen und so weiter. Und weiß nicht, ob das Format einfach so erfolgreich für alle Beteiligten dann irgendwie letztendlich war, diese ganz ernste Nummer. Und da war ja auch, es war ja nicht nur irgendwie, er erzählt was und macht dann irgendwie so Einschnitte, sondern es war halt irgendwie, der setzt dann so 5 Leute hin und dann machen sie so Talkshow-Runde.
Ja.
Und ja.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, was jetzt in so eine Bude wie Netflix, die hat ja auch weltweit, in vielen Ländern sind sie da präsent. Ich weiß auch nicht, wie sie da mit den Zensurwünschen umgehen oder ob sie gleich sagen, hier so die Bumsinsel-Reality, die tun wir halt gar nicht in ein Land, wo wir Bikinis nicht im Fernsehen zeigen können oder ich weiß es nicht.
Du hast mich bei Bumsinsel verloren.
Wie heißt das denn hier? Too hot to handle oder so ein Schmuck. Ja.
Ich kenne das alles nicht.
Dort, du Händel, das ist einfach, das ist hier Wiesen, der Wiesen-Spin-off davon. Unklar. Also, ja.
Ja, keine Ahnung. Also, Disney Pixar hat, was war das denn für ein Film in der Lightyear, glaube ich. Da findet ein lesbischer Kuss statt. Ja, OMG. Ja, irgendwelche Länder haben sich aufgeführt, sagt Disney, ja, euer Problem, für euch schneiden wir das nicht raus. Ja, aber so, weiß nicht, an welcher Stelle da welche Firma dann einknickt.
Ja, nee, aber Disney ist auch jemand, die machen schon spezielle Versionen auch für China und weiter.
Also, ja.
Das ist halt gängige Praxis und das kannst du halt auch, ich meine, wenn du halt sagst, okay, auf den Markt kannst du dich nicht verlassen und den preisen wir deshalb ganz speziell ein und so weiter, dann ist es ja alles irgendwie vertretbar. Aber wenn du halt mit einer Hardwareproduktion in diesem Land hängst und so weiter, dann hast du halt andere Verpflichtungen. Und wenn dein Mediengeschäft nur so ein bisschen im Moment noch Spaßgeschäft ist, dann ja.
Ja, gut. Wenn ihr ein bisschen so Plus habt, also wenn ihr keines habt, dann besorgt euch eins, das ist sehr gut. Wenn ihr eins habt, dann guckt doch mal bitte auf bitsundso.de/status und guckt, ob das auch wirklich der Username, den ihr meint, den ihr jetzt zu benutzen habt, dass der auch da wirklich als aktiv drin steht, dass da eine Laufzeit drauf ist, dann das wäre ganz hervorragend. Wenn ihr ein Problem habt, schreibt, da steht auch noch Link zum Support dann. Wenn das fehlschlagen sollte, dann könnt ihr mal checken, ob das da bei euch alles stimmt. Das wäre demnächst wäre das sicher ganz praktisch zu haben, wenn man da mal sich einloggt und auf bitsundso.de/status guckt, was denn da drin steht. Und da stehen dann vielleicht andere Sachen und das wäre dann, glaube ich, zum Vorteil von allen Beteiligten. Und Bits und So Plus ist eh gut, wenn ihr es haben möchtet, geht auf bitsundso.plus und bekommt ihr immer den Stream, wenn wir einen haben und die längere Version mit Pre-Show und Post-Show. Kapitelmarken sind dann in den meisten Playern drin und ja gut, also ich meine, die Leute jetzt im Chat sind, da passt der Status, das weiß ich auch. Ist jetzt eben mehr für die Leute, die es dann später zu Hause hören. Okay, auf jeden Fall danke sehr, wenn ihr das schon tut und ihr seid alle eingeladen, das natürlich künftig zu tun. Also bitsundso.de/status. Danke sehr. Was wollte ich noch machen? Discovergy, genau, Discovergy. Ist diese Stromfirma hier neulich mal pleite gewesen, jetzt wieder zurückgekommen, aber nicht so richtig. Und die hatten die machen so smarte Stromzähler oder moderne Messeinrichtungen und solche Sachen. Ich habe hier so eine moderne Messeinrichtung, so ein Zähler, Stromzähler. Und der hat so eine Anbindung an einen Funk irgendwo und dieser Funk funkt dann irgendwo mit Mobilfunk hier ab und zu jede Viertelstunde einen Messwert raus. Das hat nie so richtig gut funktioniert. Der schickt dann auch immer E-Mails so, mein 5G oder 4G ist weggeknallt, ich habe keine Verbindung, dann kommt es eine Stunde später wieder zurück und so. Die Abrechnung ist, also der Service ist teuer, das kostet so 10 € im Monat. Die muss ich zahlen, ja, ich komme da nicht dran vorbei. Und eigentlich sollte das so sein, dass das so sekündlich Werte generiert und dann auch eine automatische Auswertung macht. Das ist auch in der App eigentlich vorgesehen, dass dann die App rausrechnet, so hey, immer wenn du 3,6 kW auf dieser Phase ziehst, das wird wohl dein Auto sein. Dann sollte der ausrechnen, ey, du hast dieses Jahr so viel Auto geladen und dann, es ist aber alles furchtbar kaputt und schrecklich. Du könntest da auch, theoretisch könntest du dir dann deinen Tibber-Puls sparen und dann könnte Tibber sich den stündlichen Verbrauch aus deren API ziehen und dann müsstest du halt dann deinen stündlichen Gebühren, deinen Strompreis variiert dann halt stündlich und dann könnten die das direkt über die API rausziehen und du kannst auch dich mit der Tibber-App in dein Discovergy-Ding einloggen und dann zeigt er den Stromverbrauch an, wenn das mal funktionieren würde. Jetzt ist seit 3 Wochen knapp ist das jetzt bei mir kaputt. Ist einfach tot. Hat aufgehört zu funktionieren. Und ein paar Tage später steht so im Forum bei denen, da ist so ein letzter Mitarbeiter, der im Forum sich nur entschuldigt, weil es ist, hat alles keinen Sinn. Denen sind wohl jetzt irgendwelche Server abgefackelt und sie hatten keine Ersatzhardware da. Und dann war noch ein Wochenende dazwischen. Mhm. Und dann sind bei vielen Leuten, sind dann nach einer Woche und am Montag und Dienstag ist es dann bei vielen Leuten wieder hochgekommen. Meines ist noch kaputt. Ich sehe jetzt dafür Werte von anderen Leuten in meiner App. Zumindest Werte, die mit meinem Verbrauch nichts zu tun haben. Auch so Einspeisung. Meine App in meinem Account zeigt jetzt Einspeisung. Ich habe keine PV und nix.
Okay.
Die App zu einem Zeitpunkt hat die App sogar gleichzeitig Verbrauch 0 und minus 1000 angezeigt oder sowas.
Minus 1000 ist gut.
Ja, also
ja.
Das ist sehr, sehr kaputt. Und ich bin sehr mit dieser Firma nicht zufrieden und bin sehr nicht damit zufrieden, dass ich die 10 Euro im Monat dafür zahle. Deswegen bin ich so sauer, weil ich muss die bezahlen und der Service könnte nett sein, aber es geht halt nicht. Dazu kommt ja noch diese Schnittstelle auf diesem Zähler, diese Infrarotschnittstelle, wo der Tipperpuls zum Beispiel drauf müsste und könnte. Die ist mit einer PIN zugemacht und die PIN sagen sie mir nicht.
Und ich dachte immer, das müssten sie.
Ja, sie müssen auch. Aber sie machen es nicht.
Was sind denn, also?
Ja, ich bin wirklich nicht einverstanden mit dieser Firma.
Ja.
Und das, auch diese ganze PIN-Geschichte, eigentlich ist diese PIN-Geschichte dafür gedacht, falls wenn du in einem großen Haus bist, wo viele von Zählern nebeneinander hängen, dass da nicht andere Leute deine Daten abgreifen.
Mhm.
Aber für dich selber sollten deine eigenen Daten selbstverständlich offen sein.
Ja, ja.
Auf jeden Fall unglücklich mit DiscoverG und die anderen Leute, die halt jetzt tatsächlich auf diese API-Integration setzen, um ihren Tipperpreis bestimmen zu lassen, die waren dann auch unglücklich in diesem Forum, weil die haben dann ihren stündlichen Preis nicht bekommen.
Was halt, also was ernsthaft unangenehm sein kann, wenn die, also ich habe zum Beispiel ja meine Autos so eingestellt, wenn wir die anschließen oder Tipper so eingestellt, dass der den Autos sagt, du lädst jetzt bitte nicht, sondern erst heute Nacht, weil wir haben hier ab und zu Tagesdurchschnittspreis von 32 Cent, aber einen Tiefstpreis von 15 Cent. Und du hast halt dann öfters mal tagsüber sind es halt mal, weiß ich nicht, 39 Cent und nachts sind es aber halt oft nur 15 Cent. Und das ist halt einfach ein Faktor 2 Unterschied. Und wenn mein Puls nicht mit Tipper redet oder wenn mein DiscoverG nicht mit Tipper redet, dann bezahle ich halt den Tagesdurchschnittspreis. Das weiß ich aber nur, wenn ich halt reingucke. Wenn ich also davon ausgehe, alles passt, dann geht Tibber auch davon aus, naja gut, passt schon und ich kümmere mich trotzdem, ich lade deine Autos trotzdem dann. Und wenn jetzt DiscoverG das nicht meldet an der Stelle, zahle ich halt plötzlich irgendwie statt 12 Euro 24 Euro für eine Ladung vom Fahrzeug. Und das ist einfach schon, also ich habe nachgerechnet doppelt so viel.
Mhm, ja, also das ist schon ungünstig und diese ganze Stromwurstelei, die da so passiert, ich glaube, da läuft was falsch. Also zum einen, der große Plan wäre ja dann irgendwie in Zukunft, dass wir da alle Smart Meter haben, dass Smart Meter auch möglicherweise Lasten eben zentral gesteuert nach Preis oder nach Netzauslastung, die dann ein Auto ein- und ausschalten können und solche Sachen. Ich glaube, wir sind da eher 20 Jahre weg als 2, weil es ist einfach so kaputt, diese ganze Murks dort. Und jedes Land überlegt sich da auch eigene Spezialitäten. Ich gucke so ein bisschen YouTube zu dem Thema, so was die Amerikaner so mit Strom und Tarifen und solchen Sachen machen, was die Australier machen, was die Engländer machen. In jedem Land ist es so ein bisschen anders geregelt. In Australien zum Beispiel kannst du so einen zweiten Zähler reinbekommen, der ist dann billiger, da machst du deine Non-Essential Loads drauf und Der Haken an dem Zähler ist nur, dass der Stromanbieter den jederzeit ausknipsen kann. Mhm. Das heißt, du hängst an die Non-Essential Loads, hängst du Sachen dran, die dir egal sind. Also Elektroauto ist wurscht, wann es lädt. Klimaanlage, wenn die nicht läuft, ist auch okay. Ja, du wirst es schon überleben, aber einen Kühlschrank tust du da halt nicht dran, weil der muss laufen zum Beispiel. Und dann kriegst du halt einen billigeren Preis. Dafür kann der Anbieter jederzeit diesen alles, was dahinter hängt, abknipsen.
Was wir natürlich da an der Stelle nicht vergessen dürfen, wir reden da von Ländern, die deutlich volatilere Stromversorgungssysteme haben als wir. Also wir sind ja hier schon mit einem sehr, sehr stabilen, mit einer sehr stabilen Stromversorgung ausgestattet. Deswegen ist sowas hier noch nicht so relevant. Ich meine, momentan alles easy. Es kommt jetzt darauf an, wie lange die bayerische Regierung weiterhin erneuerbare Energien blockiert, ja, oder nicht. Aber anderes Thema noch. Also von daher, ist schon spannend, was andere Länder halt so machen, aber also allein wenn du dir halt guckst, dass eine Bude wie Tipper sagt, wir bauen unseren eigenen Infrarotlaser, weil die anderen kriegen es alle nicht geschissen, dass man da zuverlässig aus deren Smart-Meter-Lösungen Daten rausbekommt, weil eigentlich wäre es ja super easy. Ne, du machst diese ganzen Dinge, ich habe einen Ethernet-Port an meinem gehabt, den konnte ich halt einstecken, hat halt nichts gebracht. Weil ging halt irgendwie nirgendwo hin dann am Schluss. Also, oder allein schon, wenn du halt weißt, dieses DiscoverG-Ding funkt alle 15 Minuten seinen scheiß Stand dahin. 15, really? Also was zum Henker, sage ich jetzt mal. Also Ich schaue hier jetzt nochmal auf meinen Tipper Puls. Der liest halt hier im Sekundentakt meinen scheiß aktuellen Verbrauch aus über eine Infrarotschnittstelle. Und jetzt überlegen wir, wie viel geht über eine Infrarotschnittstelle und wie viel geht über Ethernet. So, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Es ist wirklich albern.
Ja, das ist bisschen schwierig. Also ich nehme auch an, dass wenn dann jetzt, es werden ja Zähler umgestellt und so, die Zähler selbst, die, ich könnte mir vorstellen, dass die alle nicht 20 Jahre alt werden, weil bis man drauf kommt, wofür man die wirklich verwenden wollte, müsste man sie nochmal tauschen, weil sie halt nicht alles können, was man dann vielleicht haben möchte. Vielleicht sollte man das, müsste man das ein bisschen, ich weiß nicht, mit einem anderen Mindset dran gehen. Und halt, das muss aber alles wird vom Staat irgendwie reguliert. Da kommt die Bundesnetzagentur. Und von der wissen wir ja, wenn die irgendwas anfasst, was mit Netzen zu tun hat, dann geht's schief.
Ja, und dann kommt halt eine Schaltschrankfirma, die einen Stromzähler baut mit einem Mindset von einer Schaltschrankfirma. Also, und dann, also ich meine, come on.
Ja, also bisschen schwierig. Aber ich setze das Thema gleich noch fort. Nachdem ich euch gesagt habe, dass beziehungsweise heute auch mit freundlicher Unterstützung von enjoyyourbike.com kommt, aus irgendeinem Grund fehlen hier gerade die Fotos. Normalerweise sind dort Fotos von Produkten, die ihr anklicken könnt und dann kaufen. Vielleicht ganz hilfreich, zum Beispiel hier diese ganzen Peak Design Magnet Accessoires, die man hier dranhängen kann und hier zum Beispiel ein Telefon hinhängen kann. Das ist ganz angenehm. Und eben auch Geräte, die kein eigenes MagSafe haben, dann mit dem entsprechenden Case auszustatten und dann die Magneten darin zu verwenden. Ich bin jetzt großer Freund geworden von diesem Gerät für die Lüftungsschlitze, wo man das im Auto reinschrauben kann. Das hält sehr gut und das ist recht angenehm, das dort so im Blickfeld zusätzlich zum CarPlay tatsächlich zu haben, weil manche Apps haben ja auch zum Beispiel Navigation hat Karte auf dem Karte auf dem CarPlay-Display und dann obendrauf nochmal die Liste mit den Abbiegungen und solche Sachen. Mhm. Ja, also so Zusatzinformationen, das ist schon ganz hilfreich. Du kannst auch jetzt sagen, mach mal so den Driving-Fokus an, wenn du CarPlay connectest und dann macht das Telefon auch sonst nichts mehr. Dann ist das, sagt es am Driving und dann ist keine Ablenkung durch SMS oder irgendwas. Also guck da mal rein, Gutscheincode BITS und so für 10% auf alles bei enjoyyourbike.com. In den Shownotes ist diese Seite mit den Peak Design Sachen gelinkt, aber auch alle anderen Sachen könnt ihr natürlich da klicken und ihr könnt auch reinklicken in den YouTube-Kanal. Da gibt es zum einen diesen Podcast und auch Podcast-Sachen, also wo man Podcasts hören kann, kann man auch den Podcast mit dem Ingo hören. Und man kann auf YouTube natürlich auch viele von den Produkten vorgeführt bekommen und gezeigt bekommen.
Und das also, machen die echt gut. Mhm. Also unabhängig davon, ob sie Sponsor sind oder nicht, aber das machen die wirklich gut. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Genau, also enjoyyourbike.com, Gutscheincode BITS und so für 10% auf alles. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, und zwar nämlich, ich habe dir vielleicht gerade kurz rausgehört, ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit der Discover-G-Situation.
Ach, wirklich?
Ja. Und ich habe mir gedacht, ich suche ja schon immer hier, ich habe hier irgendwo im Haus, habe ich hier einen Stromfresser und ich muss jetzt endlich mal rausfinden, wo dieser Stromfresser ist. Mhm. Nicht mal wegen dem Geld, sondern aus Prinzip. Irgendwas ist. Und ich brauche jetzt mal Echtzeitdaten über den Verbrauch. Aus der Infrarotschnittstelle kriege ich sie nicht raus, weil sie mir die PIN nicht verraten wollen und dann kriegst du nur so eine Summe und keine Nachkommastellen und sowas. Das ist auch Quatsch. Und deswegen habe ich mir jetzt endlich mal so ein Shelly 3EM besorgt. Das ist so ein Gerät, was man auf die Hutschiene sich installieren lässt. Da kommt ein Elektriker und baut es in den Schaltschrank ein, dort, wo die Sicherungen auch leben. Da brauchst du halt eine Verbindung zu den drei Phasen, einmal um die Spannung abzugreifen und dann kommen so kleine Stromzangen um die einzelnen Leiter herum.
Ganz kurz, weil er jetzt während dieser Sendung nichts sagen kann, weil er nicht da ist, bevor sich Leo beschwert, kannst du kurz erklären, was eine Hutschiene ist?
Sehr gut. Ich wollte es nicht sagen. Keine Ahnung, was es ist.
Die Sicherungsautomaten, die sind ja so normalerweise Reih und Glied in diesem Schrank, ne? Also Sicherungen. Und die sind hinten, stecken die auf einem Metallprofil, wo die einrasten können. Und die gleiche Größe hat eben auch dieser Shelly und der klipst man so hinten auf diese Schuhschiene drauf, machst den Schrank auf, Elektriker macht den Schrank auf, tut dann dieses Ding rein, verbindet das. Und um die Hauptleitungen des Hauses quasi oder des ganzen Schranks kommen dann diese Klemmen da drumherum geklemmt. Das sind so wie Stromzangen. Ne? Wenn du so Stromzange hast, wo du irgendwie, weiß nicht, deine Batterie oder irgendwas misst, so wird das dort eben auch gemessen.
Was das heißt Hutschiene, weil wenn man sich das von der Seite anschaut, sieht das aus wie ein Hut. Der hat zwei so Krempen, das sind so zwei L-Profile, die nach außen gehen, so nach oben und nach unten. Und deswegen, und dann kann man halt was draufklemmen, weil sich es dann an diesen Hutkrempen festhalten kann. Also wie ein lang, sehr langer Zylinder, der niemals rund ist, sondern nur von der Seite aussieht wie ein Hut.
Dankeschön, dankeschön.
Also, okay.
Kann ich mir so vorstellen wie ein Zwischenstecker?
Nee.
Nee, es ist einfach
wirklich
nur
nicht?
Eine Befestigung. Die Hutschiene ist nur eine Befestigungsschiene, wo du Sachen drauf befestigen
kannst. Nee, den Shelly meine ich jetzt. Ist der Shelly so Art wie so, der sitzt einfach dazwischen?
Der sitzt nicht dazwischen, der sitzt drauf. Also der sitzt auf, okay. Auf der Leitung. Und,
ah, okay, der sitzt auf der Leitung. Okay.
Ja, und misst eben Ströme und Spannungen, kann damit die Leistung ausrechnen. Was da drin ist in dem Gerät, ist halt so ein Stromzählerchip und ein ESP. Das heißt, das Ding spricht Wi-Fi. Das kommt von einer bulgarischen Firma, dieses ganze Shelly-Zeug. Das ist so, es ist so ein bisschen auf so einem Spielzeug-Level. Ja, also das ist nicht so industriell. Es ist halt nicht vom Schaltschrankbauer, sondern das ist halt von einer kleinen bulgarischen Firma, die halt einen ESP nimmt und diesen Stromzählerchip und da ein hässliches Gehäuse drumherum baut.
Ja.
Und eine ein bisschen fragwürdige App dazu baut. Was aber bei dem, die App ist so ein bisschen, ne?
Ja. Ja, die ist speziell, aber sie funktioniert halt. Und
nicht ganz.
Und sie haben eine API irgendwie. Ne?
Also die App, du kannst dann in der App zum Beispiel auch deinen Strompreis eintragen. Und die kann nicht multiplizieren. Also die
ja, das wird ja auch überbewertet.
Die rechnet halt falsch. Aber das ist nicht der Punkt. Die App ist nur so ein Zuckerl obendrauf. Die braucht es eigentlich nicht, weil das Ding hat eine sehr mächtige API. Und du kannst dort die Daten halt im Sekundentakt, in Echtzeit, kannst du dir sonst wohin exportieren. Ja, der schickt dann einfach nonstop diesen Datenstrom und kann das eben in Home Assistant oder in Node-RED oder in Grafana oder was auch immer du möchtest, kann der das dort rausschieben. Und das ist jetzt das, was ich gerne machen möchte. Zum einen, um die Daten zu haben, zum anderen, um den Stromfresser hier mal zu lokalisieren. Das Ding kostet so Straßenpreis irgendwie 90 oder so, mehr oder weniger.
Was halt kein Geld ist, wenn man so guckt, was so sonstige Additions zu deinem Schaltschrank.
Ja. Also, Zubehör für deinen Schaltschrank.
Das ist einfach wirklich ein völliger Witzpreis.
Ja. Es ist auch so ein bisschen windig. Also man muss schon sagen, dass wenn du es so in die Hand nimmst, es klappert halt alles ein bisschen. Es ist nicht so, weißt du, nicht so in industrial grade.
Ja, schon, aber auf der anderen Seite, weißt du, da ist, wenn ich habe jetzt da irgendwie so Sicherungsautomaten von ABB da unten drin. Die sind sehr, sehr teuer. Ja, weil sie, weiß ich gar nicht, was sie können. Ne? Und die sind schön verarbeitet und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hängen die auf einer Hutschiene, haben außenrum so eine Verkleidung. Dann ist da noch so eine Blechtür darüber. Das heißt, man guckt die nicht mal an. Also es ist nicht so, als könnte man sie zu scharf anschauen, dann fallen sie auseinander. Und ja, diese Shellys sind so ein bisschen. Ja, aber sie funktionieren und wenn sie da mal hängen, dann hängen die da ja auch ganz gut.
Es gibt diese anderen Shellys, die sind so eine Größe Streichholzschachtel,
ja.
Und die sind dafür gedacht, dass du sie hinter Schalter in so Einbaudosen versteckst und sowas. Da weiß ich auch nicht, die sind mir auch so, das ist, ja.
Also die finde ich völlig akzeptabel.
Das ist schon okay, aber zum einen ist der Platz in diesen Dosen nicht besonders geräumig.
Ja.
Also musst du auch, hier und da würde ich die gar nicht reinbekommen. Und das ist halt auch so, willst du da ein Ding mit einem Netzteil in deine Wand ein? Ist ein bisschen komisch.
Ja, also will ich, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe das ja hier gemacht, an vielen Stellen. Und Platz, also das ist natürlich jetzt auch oftmals ein sehr deutsches Problem, weil wir echte Wände haben, die so massiv sind und wo einfach irgendwie so eine Aussparung reingestemmt wurde. Aber bei den meisten Sachen, also wir, je nachdem, was du für eine Unterputzdose eingebaut hast, ist da genug Platz drin oder halt eben nicht. Und aber wenn ich habe Videos von amerikanischen Installationen gesehen. Wir wissen auch nicht, was eine Unterputzdose ist. Da kannst du auch 17 Shellys einfach in die Wand reinwerfen.
Das amerikanische Stromnetz, was ich so auf YouTube gesehen habe, das hat viele, viele Nachteile. Ja, also das ist halt keine Spannung, die Stecker sind alle, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber einen Vorteil haben sie nämlich, diese Unterputzdosen, die sie dort haben, diese Dosen, wo die Schalter drin leben, die sind riesig. Da kriegst du wirklich 10 Shellys rein.
Ja, aber solche haben wir ja auch. Wir haben ja auch sehr tiefe Unterputzdosen.
Aber so groß wie eine Schuhschachtel.
Ja, okay. Die vielleicht nicht.
Ja. Ja, aber und auch so wie die Sicherungskästen in den USA gebaut sind, ist auch interessantes Konzept, dass da so Sammelschienen durchfahren, wo dann die Sicherungsautomaten hinten auf der Sammelschiene drauf stecken. Die Hutschiene führt keinen Strom, Alex. Die Hutschiene ist nur eine Befestigung. Die Schienen hinter den Sicherungen in den USA haben Strom drauf.
Ja. Also was haben wir ja auch.
Aber anders. Also das noch nicht. Die Sicherungen leben quasi auf der Sammelschiene in den USA.
Oh, okay.
Ja.
Okay.
Ja, kann man sich mal anschauen. Und die anderen, das ganze Shelly-Zeug, das kannst du entweder mit deren Software benutzen. Es gibt aber auch für ein Subset von deren Gerätschaften alternative Firmware. Und diese alternative Firmware, die du darauf flashen kannst, die spricht zum Beispiel in einer Native HomeKit, wenn du das haben wolltest. Genau. Für dieses Gerät macht jetzt keinen Sinn. Ich glaube, da gibt es auch gar nichts. Aber so für die einzelnen einfachen Schalter und so ein Zeug, da gibt es halt eine andere Firmware, die du drauf flashen kannst.
Vor allen Dingen, es gibt schon welche, die kommen mit HomeKit.
Ja, 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 also es gibt Leute, die kaufen die, flashen die und verkaufen sie dann weiter.
Ach echt? Ich hatte in Erinnerung, dass ich irgendwie Packung mit HomeKit-Label gesehen habe, aber das mag
kann sein, weiß ich nicht. Ja. Und das ist integriert theoretisch mit dem Amazon-Assistenten, der jetzt nicht, also der taucht nicht auf, aber es sollte eigentlich.
Ja, ich habe ja keinen von den 3M drauf, sondern ich habe ja nur die kleinen. Und von daher
in den Wänden, in den Schaltern.
In den Schaltern drin.
Ja. Der 3M, der hat auch noch ein Relais drin. Also wenn du wolltest, könntest du damit noch irgendwas anderes auch schalten zusätzlich. Und dadurch ist es halt sehr flexibel, wenn du jetzt, ich weiß nicht, was damit schalten wolltest. Du kannst auch so Regeln sind vorgegeben, so wenn du dieses Relais einschaltest, soll es x Stunden später wieder ausgehen oder solche Sachen kannst du da sehr einfach realisieren. Und ich schaue mir jetzt mal an, in welches andere System ich die Daten reinfüttern möchte. Und suche mal meinen Stromfresser. Und das ist, glaube ich, jetzt mal so ganz lustig. Ich glaube nicht, dass das großartig jetzt im Schaltschrank, weil das Chat gerade schreibt, schmilzt. Das ist halt ein 5-Volt-Netzteil, was da integriert ist irgendwie, um sich da oder 3-Volt-Netzteil, um sich selbst zu versorgen. Und das ist davon, also ich meine, die explodieren schon auch mal, aber es ist halt, weißt du, ist jetzt nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass die reihenweise jetzt abbrennen.
Übrigens, Service-Hinweis noch an der Stelle. Es gibt ja die neuen Shelly Plus Mini, die deutlich kleiner sind nochmal als die anderen. Für die Unterputzdosen, für alles, wo einfach noch weniger Platz im Unterputz ist, weil die Shelly Plus sind schon sind nicht so klein. Und da muss man. Da ist schon, die sind schon noch mal ein bisschen netter. Also die könnte ich hier mal in 2 Dosen endlich mal verbauen, glaube ich.
Ja, und also der Shelly 3M mit der Energiemessung, der kostet halt so knapp 100 und die anderen kleinen Schalter kosten halt so 10 plus minus. Das ist völliger Witz. Und die, dann gibt es auch noch so die richtige Hutschienen-Adapter-Dingens mit, die haben dann eine serielle Schnittstelle drauf und ein Ethernet und irgendwelche Sachen. Das gibt es viele Varianten. Ja, aber das ist alles sehr flexibel einsetzbar und wenn man auch über Solar nachdenkt, kann das auch nicht schaden. Das ist sowieso, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um mal zu verstehen, was mit so einem Verbrauch oder mit irgendwas los ist. Muss man es erstmal intensiv begutachten und Messwerte haben. Wenn du die Messwerte mal hast und da auch in eine Zeit zurückgucken kannst, was habe ich denn letzten Sommer verbraucht oder irgendwas. Das ist sehr interessant zu sehen und ich habe auch so einfach nur durch gucken, so wie viel, also jetzt wenn ich, nicht mein Haus, aber wenn ich Solar haben wollte, wie viel würde ich denn brauchen? Das kannst du erst entscheiden, wenn du wirklich weißt, was du auch brauchst oder wie viel Akku würde ich mir in den Keller stellen und solche Sachen. Das muss man halt erstmal sich angucken, um dann zu verstehen, was macht vielleicht Sinn oder auch nicht. Und das ist halt sehr pro Haushalt und pro, hast du eine Wärmepumpe oder einen Pool oder hast du ein Elektroauto oder nicht oder bist du Homeoffice oder bist du, muss man sehr genau erstmal die Daten inspizieren. Und deswegen ist auch so keine One-Size-Fits-All-Lösung für solche Dinge möglich, glaube ich. Ja? Also, weißt du, bei dir ist halt alles anders, weil...
Ja, ja, total.
Dein Haus, dein Office, deine 3 Autos.
Ja, ja, wahr.
Okay, also ich lenke mal dieses Shelly-Zeug. Wenn ihr da einen Elektriker habt, der euch das einbaut, dann ist das hübsches Ding. Alex.
Als Pick habe ich eine kleine macOS-App diesmal. Replacicon heißt die. Und eigentlich ist das gar nicht der Pick, sondern der Pick ist eine Webseite, die heißt macOS Icons, die andere Icons für eure Standard-Apps anbietet. Wenn ihr denn jemand seid, der so ein Dock beispielsweise hat und pflegt und der das einblendet und nicht ausblendet und dafür für eure Apps alternative Icons sucht, die finden sich nämlich auf dieser Webseite macOS Icons. Und die App Replacicon ist einfach nur eine sehr simple $6-Anwendung, die ihr installiert, die schaut einmal durchs System, die sucht euch aus diesem Bestand von sofort, Basti, macOS Icons, alternative Icons, die sich dann auf Klick einfach ändern lassen. Das heißt, praktisch gesprochen, ich habe beispielsweise so ein Photoshop-Programm Acorn.app, das liegt in meinem Applications-Ordner. Wenn ich diese App starte, dann findet das natürlich diese App und ihr Standard-Icon, bietet mir aber gleichzeitig irgendwie 5 andere an, weil die auf macOS Icons gelistet sind und dann kann ich die in dieser Anwendung einfach durch ein Anklicken auswählen, dann ändert sich die. Wenn man jemand ist, der so mal andere App-Icons bevorzugt, das ist eine simple Spielerei. Also man kann das alles kostenlos haben, indem man einfach das Icon von der Webseite lädt und sich dann über den Informationendialog da reinzieht. Aber wenn du es automatisiert haben möchtest, kannst du auch einmal $6 ausgeben. Basti.
Du hast es gerade so beiläufig gesagt, als wäre das ein erlaubt und als wäre das sinnvoll. Aber okay. Du hast gerade so getan, als wäre es okay, das Dock auszublenden und nicht zu benutzen. Also dann kannst du auch Windows benutzen am Schluss.
Naja, also ich kann schon nachvollziehen, dass du als jemand, der viel direkt am Keyboard macht und so ein Raycast im Einsatz hat beispielsweise, gar nicht unbedingt das Dock brauchst. Es ist durchaus legitim, meines Erachtens, ein Dock vielleicht auch nicht einzublenden.
Ja, man kann auch Kinder essen.
Ich meine, dann kommen wir noch zur Diskussion, wo das Dock eingeblendet werden muss.
Links, offensichtlich.
Das ist
hier unten natürlich.
Sind wir uns hier in der Runde uneinig. Also, wenn man, ich wollte einfach nur betonen, wenn man auf App-Icons, auf Icons von Apps blickt, öfters mal, dann kann man die sich auch ersetzen, wenn einem zum Beispiel das One-Password-Icon nicht gefällt oder man gerne ein individuelles Icon für seine Affinity-Foto-Suite haben möchte, etc. Und das kann man alles auch manuell machen, wie gesagt, über diesen Informationen, das Pop-Up-Fenster und den Dialog und das da reinziehen. Aber man kann auch diese $6 ausgeben. Es gibt ja leider keine Testversion oder sowas. Also das ist so, musst du schon direkt dann irgendwie kaufen, wenn du das haben willst. Es sei einfach nur mal erwähnt, dass es sowas gibt.
Ist natürlich aber auch halt so eine App. Das macht keinen Sinn, da eine Testversion zu haben.
Nee,
weil wenn du halt einmal deine Icons replace, kannst du sagen, okay, du kannst 2 Wochen lang deine Icons replacen, danach nicht mehr.
Ja.
Und sie bleiben halt dann replaced. So, ja, okay.
Ja, weil die App daran nichts natürlich nicht eingreift, wirklich oder dauerhaft eingreift. Wenn du jemand bist, der seine Icons ändert häufig, dann ist das natürlich vielleicht eine. Ich fand es nur ein bisschen komisch beim Kauf, dass du es einfach nicht ausprobieren kannst. Also musst mehr oder weniger vertrauen drauf, dass was sie macht. Weil so App-Icon ändern bedarf natürlich auch so gewisse Zugriffsrechte. macOS ist ja relativ zugedongelt. Ist ja kein so ein offenes Betriebssystem, wie ich oft höre. Das braucht so ein paar Security-Privacy-Einstellungen da, bevor so Apps funktionieren. Und wenn du App-Icons ändern möchtest als so eine App, das ist schon durchaus, da musst du es so dreimal erlauben. Und dann startet, glaube ich, der Final startet dann, glaube ich, auch neu, wenn du draufklickst, um diesen Refresh dann durchzuführen. Das ist der Automatismus, den man sich mit dieser App kauft. Ansonsten kann man sich auch bei den Icons und dieser Community, die Icons gestaltet, einfach mal umschauen und schauen, was man da so eventuell als Alternative und kleine Abwandlung hat. Es gibt ja durchaus eventuell Icons, die man entweder nicht mag, oder es gibt zum Beispiel ja diese neue Technologie, sich so Webseiten ins Dock zu legen.
Ja.
Es ist so ganz brandaktuell mit der neuen macOS-Version gekommen. Und da kann man natürlich, also diese Web-Apps im Dock, die werden auch natürlich geführt. Und da kann man auch alternative Icons dann auswählen, wenn das von der Webseite gelieferte Icon beispielsweise einem nicht gefällt.
Das ist ja wundervoll. Also ich habe es mir natürlich, während du darüber gesprochen hast, habe ich es sofort gekauft. Weil ich habe einen so ein so ein Dorn im Auge und das ist das TextMate-Icon. TextMate-Icon, das fällt ja so dadurch, dass es eine Blume ist, ohne so eine Bounding-Box außenrum, fällt es natürlich sofort aus dem Rahmen und hat mich immer schon gestört irgendwie. Ja. Und allein das jetzt ein, klar, ich weiß natürlich grundsätzlich, wie man sowas setzen kann, aber das UI dafür ist natürlich schon super nice, weil du gehst halt einfach jetzt wirklich hin, du siehst alle deine Apps, die da drin rumliegen.
Korrekt, ja.
In deinem, du kannst sagen, ich möchte nur Doc-Apps angezeigt haben, jetzt sehe ich hier zum Beispiel halt auch Spotify, die ja auch viele Sachen falsch machen, also auch was ihr Icon angeht. Und jetzt kann ich halt einfach ein anderes Icon anklicken. In dem Moment lädt mein Doc neu. Bis auf TextMate geht's auch. Und ich kann plötzlich einfach ein anderes Icon auswählen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Mal abgesehen davon, dass er bei Arc mir ungefähr alles anzeigt, was mir irgendwie mit Arc anfängt.
Mhm.
Ja, ist aber hier genauso. Grundsätzlich ist das schon sehr nett.
Und die machen ja keine wilden Tricks, ne? Also, Up-Icons zu ersetzen ist ja kein wilder Hack.
Eigentlich. Ja, genau.
Also, noch nicht unter macOS. Noch ist es alles erlaubt. Und er schaut halt in diesem Community-Verzeichnis nach, mehr oder weniger. Und hat nett. Hinter jeder Auflistung hast du ein kleines Plus. Also, du kannst auch manuell ein Icon auswählen, wenn du da selbst was vorrätig hast. Also, es ist eine UI um eine Systemfunktionalität herum. Das ist
cool.
Mini-Pick noch dazu: die Icon Factory. Hat ein fantastisches Set von Indiana Jones Icons, die man sich laden kann und irgendwo draufkleben kann. zumindest von das obere Icon, das kann man ignorieren, aber die unteren drei Icons ist sehr, sehr nett zum Beispiel. Ich benutze hier das Heilige Gral Icon für eine von mir selbst fabrizierte App, die mir einfach wahnsinnig viel Arbeit spart. Habe ich gedacht, dass der Holy Grail für mich wäre persönlich, wenn diese App funktionieren würde und mir jede Woche ungefähr einen Tag Arbeit spart.
Ja.
Habe ich gesagt, hier, Holy Grail Icon ist genau richtig für diese App, die ich mir da gebaut habe.
Das ist sensationell.
Und ist einfach ein sehr schöner Becher eines Zimmermanns, habe ich gehört. Ja,
die können das schon auch ganz gut. Mhm. Das muss man ihnen auch lassen.
Ja. Ich weiß nicht, wofür man das Idol benutzen würde. Was das denn für eine App ist, aber hey.
Ja, who knows?
Gib das seine.
Who knows?
Gut. Links und all das in den Shownotes von der 868. Basti, was gibt's?
Also ich habe vor allem einen Pick, den ich hoffentlich durchziehen kann, weil hier gerade jemand ein Stockwerk unter mir anfängt, sich wild in alle Richtungen zu wälzen und zu drehen. Und ich hoffe, liegt jetzt wieder ruhig da, aber in einer sehr unterhaltsamen Pose. Und wir hoffen einfach, dass es so bleibt. Und ich möchte zwei Themes fortfahren, die sich die letzten Folgen durchgezogen haben. Zum einen möchte ich mal wieder über Kopfhörer reden, weil das ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Zum anderen möchte ich noch ein bisschen auf diesem Pixelzug weiterfahren. Ich warte gerade noch auf die Pixel Watch. Habe aber vor drei Wochen, ach, Zeit ist ja auch einfach kein realistisches Konzept, habe ich mir Nachdem klar war, das Pixel 8 schlägt hier auf, die Pixel Watch schlägt hier auf, habe ich mir Pixel Buds Pro inzwischen jetzt dann doch mal gekauft. Die habe ich selber gekauft. Die lassen sich inzwischen sehr, sehr günstig schießen. Also ich habe die tatsächlich einfach original verpackt bei Kleinanzeigen für ungefähr 100er gekauft. Und das ist ein sensationeller Preis. So viel kann ich schon mal vorneweg spoilern. Und besonders, weil die ja mit neuen Features ausgestattet wurden, mit dem neuen Android 14 oder den neuen Pixels, unklar, mit was sie zusammenkamen. Ich glaube, mit Android 14. Und die Pixel Buds Pro sind natürlich erstmal In-Ear-Kopfhörer. Das sind In-Ear-Kopfhörer, die auch relativ klein sind. Das sind zum Beispiel im Vergleich zum Sony, zu den Sonys von neulich, sind es auch Kopfhörer, die sich sehr leicht ins Ohr stecken lassen. Mhm. Ob sie jetzt bescheuert aussehen oder nicht, ist sicherlich sehr, sehr subjektiv, aber sie funktionieren für mich gut. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Ich habe sie jetzt in Weiß, gibt es aber auch in Schwarz und Rot und Blau und weiß ich nicht was. Es gab, glaube ich, jetzt auch noch zwei neue Farben jetzt mit den Pixel 8 Launches. Das Case ist größenmäßig relativ nah an dem AirPods Pro Case dran. Also es ist ein bisschen größer und ein bisschen bulkier, aber minimal ist es, also insgesamt sehr, sehr angenehm. Und so viel vorneweg, das sind sehr, sehr gute, nein, es sind sehr gute, ich möchte einen sehr davon widerstreichen, es sind sehr gute Noise Cancelling In-Ears, wenn man sie nicht für den Vollpreis kauft. Ich denke, so viele Einschränkungen kann man machen. Für 229 Euro würde ich gleich mal vorne wegnehmen. Das ist, finde ich, ein bisschen zu viel Geld dafür. Aber für alles, was um die 150 liegt, sind das vielleicht tatsächlich die Kopfhörer to go. Ganz große Fußnote, besonders wenn man Android benutzt. Weil, und was vielleicht auch noch besonders, wenn man Pixel benutzt, weil ich muss gestehen, ich habe sie bisher nur mit den Pixels benutzt. Und die machen natürlich diese ganzen Spielchen, die viele oder die einige In-Ears inzwischen machen, die dieses automatische, magische Pairing mit Android machen. Ich mache sie halt, wir kennen das ja von AirPods und dem iOS. Ich mache die in der Nähe von einem Pixel auf und das Pixel sagt, hey, ich habe hier übrigens Pixel Buds Pro entdeckt. Soll ich die mal koppeln? Und dann koppelst du die und du hast aber plötzlich auch einen Eimer voll Einstellungen. Also du hast genauso wie bei den AirPods hast du halt direkt so eine Information, wie ist denn der Akkustand von den einzelnen Buds, wie ist der Akkustand des Case, und ich sehe gerade, das Case ist leer. Und du kannst alle möglichen Sachen auch noch einstellen und sie können dann plötzlich solche Sachen wie Spatial Audio und so Kopfdrehgeschichten und sowas. Also nicht, dass das irgendeine App sinnvoll unterstützen würde, aber ich kann in den Settings dieser Pixel Buds Pro, die in den System-Settings sich befinden, das kennen wir ja auch von iOS, gibt es eine Demo, die ich benutzen kann und das funktioniert. Ich meine, das war es dann auch. Und diese ganzen Geschichten, wie ich kann Geräuschpegel, die Dinger nehmen dann Geräuschpegel mit, so wie es halt die Apple Watch zum Beispiel auch macht, machen diese Dinge auch. Sie sagen dir, wie laut hörst du. Du kannst halt einstellen, welcher Tipp auf die Touchfläche bedeutet denn was. Welche Wischgeste bedeutet denn was, weil du hast Wischgesten und Tapgesten drauf und die funktionieren erstaunlich gut. Du hast sowas wie Find My mit den Dingern natürlich auch mit drin. Das haben die AirPods Pro ja auch. Also alles, was ich euch erzähle, werdet ihr sicherlich schon mal gehört haben von irgendwelchen anderen AirPods Pro oder normalen AirPods. Also viel davon können die. Die können jetzt zum Beispiel, was Gestensteuerung oder Berührungssteuerung angeht, können die ein bisschen mehr. Du kannst irgendwie Equalizer-Quatsch machen. Sie machen Unterhaltungserkennung. Was im Grunde eine nette Sache ist, das machen die Sonys ja auch, die erkennen, wenn ich anfange zu reden, erkennen die Pixel Buds Pro das, die Sonys haben das auch erkannt und schalten dann auf Durchzug bzw. pausieren den Ton oder machen beides zusammen. Die machen jetzt beides zusammen. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange zu reden, höre ich die Umgebungsgeräusche plötzlich und mein Audio wird gestoppt. False Positives sind mir ein bisschen zu hoch gewesen. Ich habe es dann irgendwann ausgeschalten, weil ich brauche mich bloß räuspern und dieses Ding ist der Meinung, ich fange jetzt an zu reden und pausiert mein Audio. Das ist ein bisschen nervig. Ich kann's, bin nicht in der Lage, das sinnvoll einzustellen, aber ist ja mal auf hohem Niveau. Also ist auch nichts, was man dringend braucht, weil ich kann einfach kurz tippen und dann hört der auf oder ich kann es halten und dann schaltet er durch. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Wie ist es denn mit Noise Cancelling? Und Noise Cancelling haben sie eingebaut. Noise Cancelling ist okay. Aber das ist es auch. Es ist einfach nur okay. Das ist so, also, das klingt ein bisschen, das ist schon, es ist sehr okay, aber es ist nicht besonders gut. Also, es ist nicht so gut wie das von den Sonys. Das ist völlig ausreichend, um so das Rumble von Zügen und Rumble von dieses Gebrumme und Gedröhne wegzubekommen. Stimmen kommen noch durch, zumindest wenn du keine Musik auf den Ohren hast, aber grundsätzlich ist es okay und kann man für den Alltag nutzen. Also die isolieren einen nicht so schön wie die Sonys von neulich, die isolieren einen nicht so schön wie Over-Ears.
Im Vergleich zu AirPods?
Im Vergleich zu den ersten AirPods Pro, die ersten AirPods Pro sind ein bisschen besser, nicht um Längen, ein bisschen besser. Ich hatte ja immer noch nicht die neuen AirPods Pro in den Ohren. Und wenn die nochmal besser sind als die ersten, dann sind die Pixel Buds Pro sicherlich nicht genauso gut. Die sind mit dem Update ein bisschen besser geworden. Ich habe sie original verpackt bekommen und da hatten sie noch die alte Firmware drauf und dann haben sie eine neue Firmware bekommen und die neue Firmware kann ja offensichtlich geileres Noise Cancelling. Man hört es ein bisschen, aber es ist wirklich nicht die Welt gewesen. Und aber insgesamt ist das ein nettes Paket. Ich glaube, das sind wahrscheinlich preis-leistungsmäßig, besonders weil die Sonys mit 280 Euro oder wenn es mal günstig wird, 250 Euro mit wirklich viel Geld zu Buche schlagen und man die Pixel Buds, selbst wenn man sie nicht bei eBay, bei Kleinanzeigen kauft, für um die 150 Euro bekommt, sind die schon einfach ein sehr, sehr gutes Paket. Noise Cancelling ist zum Beispiel besser als das von den Nothing Ear One. Von daher kann man das schon machen und wie gesagt, die Updates kommen damit, sie können insgesamt mehr, gefallen mir insgesamt relativ gut, muss ich gestehen. Also das sind momentan meine Go-To-In-Ears. Ich weiß schon, Luxusproblem, weil zu viele In-Ears, die da irgendwie, die man sich einfach irgendwo schnappen kann. Aber insgesamt ein sehr, sehr rundes Paket, so rund ungefähr wie das Case halt ist, nämlich sehr rund, noch ein bisschen länglich. Kann man grundsätzlich machen, wenn man nicht irgendwie the best of all worlds haben will.
Also kommt schon die, mit USB-C-Case?
Natürlich kam schon immer. Sie kamen nie mit was anderem als
USB-C. Ist es die USB-C-Edition?
Es ist die USB-C-Edition von den, von den Dingern. Die haben da sich gedacht, Lightning lassen wir mal raus.
Okay.
Genau, aber insgesamt kann man voll machen. Und wenn man sie günstig bekommt oder irgendwo mitgeschenkt bekommt. Ein Freund fragte mich neulich, ich habe mir jetzt ein Pixel 8 gekauft. Soll ich mir die Uhr oder die Buds schenken lassen? Und da musste ich natürlich sagen, ich weiß es nicht, ich habe die Uhr noch nicht. Bist du jemand, der Uhren mag? Und er sagt, nö. Und ich sage, die Uhren gehen auf Kleinanzeigen für mehr Geld weg als die Pixel Buds Pro. Von daher ist wahrscheinlich die Empfehlung, sich eine Uhr zu kaufen. Es sei denn, man möchte eh Kopfhörer haben, dann sind die schon echt okay. Auf der anderen Seite kann man sich, wenn man sich die Uhr dazu schenken lässt, die Uhr verkaufen und dann die Pixel Buds und noch drei Tüten Eis dazu kaufen. Von daher.
Ist das, also sind es die neuen Pixel Buds, ne? Die jetzt ganz neu oder?
Es sind dieselben, also die, selbst die ganz neuen sind andere Farben. Da ist, da ist dasselbe Zeug drin, die haben neue Farben, die alten haben die Software mitbekommen. Also die haben die Buds nicht ernsthaft neu gemacht, nur hübscher, also anders hübsch gemacht.
Okay.
Genau.
Gut. Na, dann linke ich mal all diese Dinge und dann könnt ihr die mal alle anklicken, euren Status kontrollieren, nicht vergessen, beziehungsweise plus klicken, nicht vergessen. Nett zu Eichhörnchen sein, was man halt so, an was man denken muss.
Die Eichhörnchen, wenn sie mal nicht weglaufen würden. Meine Tochter sammelt immer für Eichhörnchen Bucheckern.
Ich dachte, sie sammelt Eichhörnchen.
Sie auch, würde sie machen, wenn die nicht immer davon laufen würden. Aber nehmt euch ein Beispiel an meiner Tochter, sammelt Bucheckern für Eichhörnchen und legt sie strategisch korrekt aus.
Gut, danke sehr, guten Abend.
Gute Nacht.
Gute Nacht.